Hallo und herzlich willkommen bei Spotify. Es ist der 10. Juni 2018. Sie hören den erfolgreichsten Streaming-Anbieter der Welt. Hier ist Spotify und mein Name ist Jan Böhmermann. Bei mir ist mein Kollege und Lebensgefährte Olli Schulz. Wir sitzen
Hallo.
Zusammen in einem Studio. Hallo, grüße dich, Oliver.
Ich wollte mal wissen, ob du mich überhaupt noch mit anmoderierst, ob du mich überhaupt noch kennst, ob ich überhaupt noch ein Teil von dir bin, ob ich wirklich noch dein Lebenspartner, dein Freund, dein Jugendfreund bin, den du dann in der Sandkiste, nach der Sandkiste geheiratet hast. Schönen guten Tag auch von mir. Hier ist Fest und Flauschig, der Sommer ist da. Wie geht's dir?
Ups, das war noch ein Mucke. Mit so ein bisschen Gitarrenmusik, immer gut. Mir geht es ganz, ganz prima, Olli. Vielen Dank. Das Wetter war schön diese Woche. Ich muss aber gestehen, ich bin leicht erschöpft. Es war meine letzte richtige Fernseharbeitswoche und ich bin so ein bisschen, man merkt es, die Anspannung fällt von einem ab. Und ich habe jetzt frei bis Ende August im Fernsehen. Das ist ganz angenehm. Nur noch ein bisschen wir hier zu zweit. Und das ist quasi ist ja wie Urlaub eigentlich. Ich fühle mich so ein bisschen wirklich in Flipflop-Stimmung innerlich.
Aber es kann ja auch sein, dass du innerhalb von 2 Wochen dann auf einmal diese große Bühne vermisst, Jan. Ist es nicht eigentlich das, was dich antreibt? Schaffst du das, bis August jetzt nicht ins Rampenlicht zu steigen?
Ja, das ist ja manchmal dann, durch so Zufälle gerät man dann doch wieder da rein, irgendwie, weil irgendwas passiert. Aber der Plan ist eigentlich zumindest, wenn wir hier mit dem Podcast rum sind, erstmal schön 2 Monate lang die ganzen Social-Media-Accounts ruhen zu lassen. So ein Schild.
Auf MySpace an den Eingang, auch?
Alles, bei MySpace lasse ich alles ruhen. Da bin ich ja wahnsinnig aktiv immer noch. Ja. Die besten Flirts und die besten, die geilsten Chicks kann man abgreifen bei MySpace. Alles so neugierige Frauen ab 50.
Ja, ich habe auch vor, jetzt erstmal ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen, Jan. Es ist richtiger Sommer in Berlin. Wie ist es in Köln? Hast du ja auch schon richtig so, dass die Männer wieder diese kurzen Jeans tragen? Ich habe mir ist aufgefallen, in Köln tragen die Typen, ich rede nicht von sexueller Orientierung, immer noch gerne mal eine kürzere Hose und gegelte lange oder auch kurzärmelige Hemden. Der Modeaspekt ist in Köln immer noch mal deutlich gewagter als in Berlin. Kann man sich jetzt ganz vorstellen.
Ich darf unsere gemeinsame Freundin Sibylle Berg zitieren, die sagt, wenn Deutschland, dann Köln. Das sehe ich ganz genauso, sowohl modisch als auch kulturell. Es ist einfach die richtige Stadt. Übrigens, Sibylle hatte am Freitag Premiere in Köln im Schauspielhaus ihres neuen Stücks. Und das war ein sehr schöner Abend. Ich war da. Ich war da, war ein sehr schön. Das Stück heißt Wonderland Avenue am Schauspiel in Köln. Uraufführung. Sibylle war auch da, soll dich schön grüßen. Schöne Grüße.
Oh,
die hat übrigens diese Woche in der Schweiz, Sibylle Berg, die eigentlich ist ja Schriftstellerin.
Ja, und dann ist sie aber
sie ist kurzzeitig politische Aktivistin geworden in der Schweiz und hat tatsächlich eine Volksabstimmung in der Schweiz gestartet gegen Sozialdetektive. Ja, die Krankenkassen können wohl in der Schweiz, wenn die den Verdacht haben, dass hier jemand Sozialbetrug begeht, irgendwelche Kranken und siechenden Leute vom Detektiven bespitzeln lassen, ob das auch wirklich alles stimmt, nicht nur krank, sondern auch, also auch nicht nur Krankenkassen, sondern auch Arbeitslose und ob die auch wirklich arbeitslos sind und so. Und das hat da eine Gruppe um Sibylle, ich glaube insgesamt waren es 4 Leute, für zu eingreifend in das Leben der Menschen empfunden und hat dann eine Volksabstimmung organisiert und jetzt wird abgestimmt in der Schweiz, weil Sibylle sich, ich glaube seit März, es ging 2 Monate und dann hat die einfach so ein Ding gestartet. Das geht offenbar.
Also ist sie denn selber betroffen worden? Ist denn ein kleiner Spion bei ihr in der Wohnung gewesen, der geguckt hat, ob sie noch heimlich irgendwie nebenbei auf 580 Euro Marktbasis in der Schweiz Geld verdient oder was?
Ich glaube, Sibylle hatte 3 Jahre lang so eine polyamore Beziehung mit einem Sozialdetektiven. Das kam aber erst im Nachhinein raus, als er dann die Berichte gelesen hat. Deswegen ist sie dann da persönlich betroffen von. Ich glaube nicht, aber man muss ja nicht persönlich betroffen davon sein, richtig, um es scheiße zu finden, dass quasi irgendwelchen den Ärmsten nochmal hinterher spioniert wird, während die ganzen
reichen Leute... Schweiz.
Ja, aber es ist ja wirklich so. Ist ja wirklich so. Das ist immer so schön einfach, weil die sich nicht wehren können und keine Anwälte und alle auch irgendwie...
Weil die keine Arme haben, die Schweizer. Das ist ja auch so eine Sache... Ja, scheiße.
Okay. Naja. Thema der Sendung ist übrigens heute der weiße Hai. Der weiße Hai ist das Thema der Sendung. War dein Vorschlag. Warum auch immer.
Naja, ich finde einfach, das gehört Sommer, Sonne, Urlaub, weißer Hai. Das gehört irgendwie zusammen. Also entweder läuft da abends im Fernsehen nochmal der weiße Hai oder das erste Mal, wenn du den Strand betrittst. Also ich weiß nicht, wenn du das erste Mal im Sommerurlaub, ob du wegfährst irgendwo an den Strand, wo es warm ist, das erste Mal, wenn du den Strand betrittst, dann denkt man, geil, der weiße Hai. Ist es bei dir nicht so prägend, ist der Film in Erinnerung geblieben bei mir?
Nee, bei mir ist er nicht so prägend in Erinnerung geblieben wie bei dir. Das habe ich aber schon mal festgestellt. Du bist
Ja.
da schon traumatisiert von dem Ding.
Der weiße Hai hat mich fertig gemacht. Nicht mehr in die Wanne bin ich mehr gegangen. Der weiße Hai hat wirklich viel Schaden angerichtet damals. Spielberg, der weiße Hai. Ja, was mir auch viel Schaden bei mir angerichtet hat, war Montag. Letzten Montag, da war ich beim Konzert von den Hollywood Vampires in der Zitadelle Spandau. Und das ist eine All-Star-Band aus Hollywood, bestehend aus Joe Perry, dem Gitarristen von Aerosmith, Alice Cooper, dem Sänger, dem Gruselmann der 70er, 80er Jahre, der so Hits hatte wie Schools Out oder Poison, und man höre und staune, Johnny Depp an der E-Gitarre, an der Lead-Gitarre. Begleitet doch von drei anderen Musikern haben sie dort die besten Hits der 70er, 80er und 90er gespielt. Vor ungefähr 2000 Hausfrauen und Leuten, die mal früher irgendwie Rock'n'Roll gehört haben und die alle fast damit beschäftigt waren, Johnny Depp auf dem Handy groß zu zoomen und ihn zu fotografieren. Es kam einfach null Rock'n'Roll-Stimmung auf. Dazu muss man sagen, dass das auch wirklich so eine, ja, es wirkt wie so eine Arbeitsmaßnahme, also dass die drei nochmal zusammen auf Tour gehen und Johnny Depp starrt wirklich apathisch auf die Gitarre, die ihm viel zu tief runterhängt und sieht einfach wirklich richtig schlecht aus. Abgemagert und apathisch. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Das muss man sagen. Und Johnny Depp ist auch wirklich einer der allergrößten gewesen, oder? Also.
Ja, ja. 21 Jump Street meinst du, oder
21 Jump Street. Edward mit den Scherenhänden. Nee, der war doch wirklich in den 90er, Nullerjahren kannte ich kaum ein Mädchen in meinem Bekanntenkreis, die nicht irgendwann gesagt hat, Johnny Depp ist ein toller Schauspieler und damit eigentlich meinte, mit dem würde ich gerne mal schlafen. Also das ist ja auch oft bei Mädchen sehr offensichtlich. Die fanden ihn alle sexy und geheimnisvoll, abgründig. Und irgendwann ist dieser Jump the Shark-Moment gewesen, wo er halt nur noch so eine Rolle gespielt hat wie Edward hier Norton, nicht Edward Norton, sage ich schon. Na, du weißt schon, diese
ist ohnehin das Problem mit Tim Burton. Ja. Mit Tim Burton oder aber auch mit Quentin Tarantino, wenn die sich einmal auf so einen Cast eingeschossen haben, das alte Fassbinder-Prinzip, dann arbeiten die immer mit denen zusammen. Was wahrscheinlich schön ist am Set und so, man kennt immer die gleichen Leute, man hat immer die gleichen Gesichter. Für die Filme ist es nicht immer gut und Tim Burton und Johnny Depp, wie heißt nochmal Helena Bonham Carter, die auch irgendwie in jedem zweiten
Tim Burton-Film mitspielt. Ja, das ist aber die Frau, das ist die Frau von Tim Burton, die holt er wahrscheinlich immer dazu, weil er ihr das damals versprochen hat bei der Hochzeit, ja.
Das ist Helena, das ist die Frau von Tim Burton?
Das ist die Frau von Tim Burton. Die fand ich früher immer toll in Filmen, weil die auch immer super gespielt hat. Ich glaube, die ist auch immer noch toll. Aber die ist, glaube ich, Shanghai'd worden von Tim Burton, weil abgesehen von Tim Burton-Filmen sehe ich sie sonst gar nicht mehr. Ich glaube, bei Harry Potter hat sie mitgespielt. Da habe ich auch ein paar Filme gesehen. Naja, jedenfalls war das alles so. Und dann habe ich ja immer, weißt du, man denkt immer, man geht auf Hip-Hop-Konzerte oder Konzerte der Jugendkultur und ist genervt, dass alle ihr Handy rausholen. Die älteren Leute in Spandau machen das genauso. Das Problem ist, die brauchen noch viel länger. Mit ihr zu bedienen.
Es ist immer so ein schönes Zeichen, wenn man neben jemandem steht, der schon so ein bisschen älter ist, wenn man auf dessen Handy sieht, dass er die Buchstaben und die Standardgröße der Schrift schon verändert hat in größere Buchstaben. Ja. Also wenn die SMS schon immer so ein bisschen größer ist, dann weiß man schon, das sind dann die gleichen Leute, die dann irgendwie im Zug das nicht schaffen, den Klingelton auszustellen. Und immer, ich frage mich immer, wie das sein kann. Du fährst im Zug und irgendein Handy klingelt immer. Wie kann es sein, dass Leute das nicht hinbekommen, das auf lautlos zu stellen? Gerade
im Zug. Es ist ein Schalter. Meistens, also beim iPhone ist es ein Schalter, Ton aus. Das kriegen die nicht hin und dann vor allem haben die einen Klingelton, wo man denkt, oh geil, den gibt's ja schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Irgendwie retromäßig aus dem Internet rausgezogen. Aber nein, das ist noch die Standardeinstellung und zwar ein mega laut auf dem Handy.
Von 1999.
Jetzt machen wir uns schon lustig, als wenn wir so geile moderne Menschen sind über Leute, die halt einfach noch einen alten Klingelton da haben. Aber es ist wirklich so, das ist dann meistens so mega laut oder irgendein Sound. Und dann gucken die auch erstmal aufs Display und gucken so, wer anruft und lassen das noch eine halbe Minute weiter klingeln im Zug. Und dann wird langsam überlegt, wie kriege ich es jetzt aus? Und dann so ganz leise die Stimme im Zug so, hallo? Und dann geht das Gespräch los. Es ist immer das.
Und das Gespräch endet immer mit, ich bin gerade im Zug. Hallo? Hallo?
Ja, genau.
Hallo?
Wir haben hier ganz schlechte Verbindung. Hallo? Hallo? Günther? Günther? Hallo?
Hallo? Ja, ich komme gleich an. Hallo? Weg. Ich rufe dich nochmal an.
Kriegst das ganze leidige Thema mit, wie dann versucht wird. Und dann fährt der Zug ein und dann, ich sehe dich! Ich sehe dich! Ja, mein Gott, so ist das.
Ich habe viele E-Mails bekommen diese
ich
Woche,
auch.
Weil Leute sich beschwert haben darüber, dass ich letzte Woche gesagt habe, Mindesthaltbarkeitsdatum, fuck, ist eine Geschichte, die ich irgendwie alle 3 Jahre mal erzähle, dass ich Joghurte schon wegschmeiße, bevor die abgelaufen sind, weil ich weiß, ich esse sie nicht mehr. Viele Leute, die gesagt, die gerne bei mir containern möchten, wir haben das Problem mit bei uns, also bei mir im Haus, bei uns im Haus, Mehrfamilienhaus, das Problem ist, Containern ist schwierig, weil alles am Ende in eine große Tonne kommt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es gibt eine extrem strenge Mehrfamilienhaus-Mülleimer-Politik bei uns. Das ist ein Mülleimer, wo man muss die Gemeinschaftstonne, die ist in so einem Metallverschlag.
Entschuldigung.
Benjamin, bist du's? Die ist in so,
ja,
ist in so einem Metallverschlag.
Hm?
Ich auch komischerweise. Oh. Mega doll muss ich niesen die ganze Zeit. Ich habe auch so ein bisschen Klimaanlagen-Schnupfen. Kurz zur Hauspolitik des Mülls. Man muss diese Mülltonne nochmal mit so einem extra Schlüssel aufschließen, damit man da nicht damit nicht unberechtigte Leute ihren Müll da reinwerfen können. Weswegen unberechtigte Leute bei uns im Innenhof dann immer den Müll einfach vor die Tonnen legen, weil die halt nicht an die Tonnen rankommen. Es ist so ein bisschen kontraproduktiv. Es ist, glaube ich, so ein deutsches Ding auch, Mülltonnen abschließen zu lassen, damit keiner da Müll reinwirft.
Ja, ich glaube aber auch, dass so irgendwie, ich kriege das immer mit bei mir auch, ich wohne ja auch in einem Mehrfamilienhaus, wenn man dann zum Müll geht, neulich hat mich der Nachbar angesprochen und meinte, die Seitentür vom Garten, also hier ist so ein Garten für alle, so ein gemeinschaftsnütziger Garten, das sieht ja viel schöner aus, wenn die mal zu ist, die Tür. Ich habe den Typen noch nie gesehen, dass der hier auch im Haus wohnt, und das war seine allererste Begrüßung. Also so Leute, die so ein Spleen entwickelt haben, die seit 20 Jahren Mieter im gleichen Haus sind und wirklich, also für die ist das wichtig, dass das alles immer genau so, wie sie damals, also als sie eingezogen sind, dass es genau so bleibt, und die dann so wirklich da so richtig drauf achten, und einem selber ist es noch gar nicht so aufgefallen. Vielleicht wird man auch da irgendwann so. Ich habe noch nie lange genug am gleichen Fleck gewohnt, um diesen Spleen zu entwickeln.
Ja, das ist sehr schön. Es gibt diese Woche ein paar Themen, die wir nachklappen müssen. Zum einen das große, wichtigste Thema eigentlich, Alexander Gaulands Badeunfall am Heiligen See.
Dem wurde die Badehose geklaut, stimmt.
Nein, eben nicht. Nur die Klamotten. Das ist so wirklich wie Pepe der Paukerschreck-Gag. Er war quasi im Wasser, hat er irgendwie Handstand geübt. Und dann wurden ihm währenddessen die Klamotten weggenommen.
Beim Wasserballturnier.
Genau, und ist halt raus und hatte nur noch seine Badehose. Und angeblich hat irgendjemand anders die Polizei gerufen. Das hat gar nicht er selber gemacht. Und die Polizei hat ihn dann nach Hause begleitet. Der wohnt da irgendwie 200 Meter von der Badestelle entfernt. Und dabei ist dann dieses Paparazzi-Foto entstanden. Und gerade so Printmedien, die sonst immer jeden Scheiß, jede entblößte Schamlippe von irgendjemandem Titelseite drucken, die spielen sich jetzt so ein bisschen auf als die großen Hüter der Menschenwürde und sagen dann, das darf man auf keinen Fall zeigen, das Foto. Wir haben uns köstlich amüsiert in der Redaktion und haben das als großen Elfmeter empfunden. Ganz ehrlich, das ist nun mal, so ist es nun mal. Ein Mensch, der in der Öffentlichkeit steht und damit auffällt, dass er anderen Leuten quasi Grundrechte abspricht, der muss sich nicht wundern, wenn man dann quasi, wenn er mal stolpert, sich drüber lustig macht.
Sag mal, die Polizei hat dann jemand anders gerufen, der gesehen hat, dass gerade seine Sachen geklaut wurden. Oder hat der andere die Polizei gerufen, weil er gesagt hat, Hilfe, hier schwimmt ein Nazi im Becken. Also aus welchem Grund wurde die Polizei...
Der sieht nicht gut aus.
Der sieht nicht gut aus. Ein alter weißer Hai schwimmt hier im Kinderschwimmbecken gerade rum. So ein dicker alter weißer Hai, der nicht mehr stark genug ist für die offenen Weltmeere. Und der versucht jetzt hier gerade noch... Ja, so ist es doch. Sinnbildlich gesprochen. Ein alter, dicker, weißer Hai, der es nicht mehr schafft, selber was zu fressen, also so am Badestrand da so, der jetzt im Swimmingpool versucht, da noch irgendwie ein bisschen für... So nicht anders ist es. Ja, fand ich auch eine ziemlich lustige Meldung. Dazu passt gleich fast synchron die Meldung, dass Campino auch dabei erwischt wurde, wie er illegal über den Zaun geklettert ist.
Das ist wahrscheinlich aktueller Status des deutschen Punk 2018. Im Juni 2018, Statusmeldung des deutschen Punks.
Ja, die Campino Nazis und die wieder da. Nee, Status, der politischer Status im Sommer 2018, die Nazis und die Punks treffen sich im Freibad.
Aber wer waren die beiden Miezen, die Campino da ins Freibad mitgenommen hat?
Ich glaube, das waren Girls.
Das waren Girls, keine Miezen, ach so. Könnten seine Töchter sein eigentlich so vom Alter, aber waren es vielleicht auch, weiß man nicht. Auf jeden Fall eine megamäßige Fun-Aktion, auch super, dass die Dresdner Bäderbetriebe direkt eine Anzeige
Megamäßige Fun-Aktion. Klingt schön, das ist eine gute Beschreibung dafür. Lass ihn aber auch nochmal seinen Spaß haben. Auf alle Fälle wurde dann mit einem Schmunzeln das alles irgendwie zur Seite geschoben. Wahrscheinlich ist es aber auch so im Freiband von Herrn Gauland so gewesen, dass die da gesagt haben, nächstes Mal passen wir auf die Hose auf. Die waren wahrscheinlich noch auf seiner Seite, keine Ahnung. Ja.
Wäre ganz gut, wenn er das nächste Mal baden geht, dass er dann einfach so ein Personenschützer, die daneben der Hose stehen, mit so einer dicken Sonnenbrille und so einem Knopf im Ohr, damit keiner die Hose klaut. Ist so ein bisschen, ja. Vor allem, dass gerade die Leute dann so Menschenwürde-Diskussionen bemühen, die sonst irgendwie, denen es komplett am Arsch vorbeigeht, wenn irgendwie, keine Ahnung, Hakenkreuze auf Autos von Ausländern gesprüht werden oder irgendwie Schwarze angespuckt oder so. Ja, aber Menschen, aber wenn man ihm die Hose klaut, ist wirklich so ein klassischer Pepe-Pauker-Schreckstreich. So ist es nun mal. Face-to-face, ältere Herren, ja.
Ich muss mich ganz kurz auch bedanken bei allen Hörern. Ich habe unzählige. Ich habe ja gesagt, dass ich diesen Sommer so ein bisschen Zeit habe und viel in Deutschland bleibe den Sommer über. Und dann ein paar Tages- beziehungsweise tägliche Ausflüge machen will Richtung Osten und mit Ostdeutschland, das geheimnisvolle Ostdeutschland nochmal genauer angucken will. Ich bin gerade dabei, eine kleine Route, einen kleinen Plan zu machen. Apropos Route, da fällt mir auch ein, kein Witz, eben gerade SMS bekommen von Ralf Rute, unserem gemeinsamen Bekannten. Liebe Grüße von Ralf Rute. Der soll ich dir ausrichten, Jan. Aber ich bin gerade dabei, mir eine kleine Route zurechtzustellen für meine Ostausflüge. Es unfassbar viele Tipps bekommen. Ich werde Bericht erstatten hier nach der Sommerpause, wo ich mich im Osten. Olli Schulz, let's make East Germany great again. Also ich bin gerade dabei, wirklich mir so einen kleinen Plan zu machen. Vielleicht schicke ich dir auch mal so eine kleine Dokumentation, wo ich gerade bin und so.
Sehr gute Idee. Mach doch mal, bei Google Maps kann man die Verfolgenfunktion anmachen. Dann kannst du dir deine Route hinterher nochmal ganz detailliert quasi auf die 10 Meter genau anschauen, die du dann im Osten gefahren bist. Würde mich auch interessieren, in welchen Restaurants du einkehrst und ob du dann vielleicht auch so Yelp oder TripAdvisor-Bewertungen schreibst. Das würde ich mir, finde ich, ziemlich cool. Nee,
sowas will ich nicht machen. Nö, aber ich habe überlegt, eine kleine, du kannst ja tatsächlich mit dem iPad oder mit dem iPhone, ich bin ja jemand, der auch auf iMovie, auf dieser App, sehr gut Filme schneiden kann. Vielleicht eine kleine Dokumentation den Sommer über macht. So als kleines Hobbyprojekt, ein Liebhaberprojekt. Ja. Und dann so zeige ich meine schönsten Momente in Ostdeutschland 2018. Also wirklich jetzt ohne ironische Brechung, sondern wirklich mal anzugucken, weil ich bin jedes Mal begeistert, wie wenig Menschen da sind. Und als Norddeutscher kommt mir das nur sehr entgegen.
Das Schöne an Ostdeutschland ist, wie wenig Ostdeutsche da sind.
Nein, wie wenig generell da los ist, wie viel meditative Ruhe du einfangen kannst da. Ja, aber alles weitere, wenn ich diese Route jetzt gemacht habe, es gibt viele Badeseen, es gibt viel zu entdecken, Sternen, also so, wo man die Sterne besser sehen kann als im Westen zum Beispiel, weil da nicht so viel Verpestung ist. Also ich habe viele Tipps bekommen. Ich habe auch viel Musik gehört. Wollen wir ein bisschen Musik, Spotify hat was Neues, Jan. Die Musik, ne, die konnte man früher schon immer vorher sehen, bei Spotify, bevor die neue Sendung rauskam. Ab jetzt, Spotify wird professionell. Ab 0 Uhr Samstag wird erst die Playlist jetzt online gestellt, sodass die Fans noch weniger wissen, was sie in der Sendung erwartet. Ist das nicht toll? Noch mehr Spannung.
Das ist ja mega. Wirklich. Und ich habe diese Woche eine E-Mail bekommen, dass wir unsere Artist-Accounts koppeln sollen an irgendwas. Das werde ich alles einrichten. Es ist auf jeden Fall technologisch passiert da einiges bei Spotify. Und da habe ich diese Woche mehrere Sachen drüber gelesen. Es gibt tatsächlich gerade eine große ethische und moralische Diskussion bei Spotify. Spotify hat ja einen Code of Conduct, eine firmeninterne Policy für vernünftiges Verhalten. Also wenn jetzt, keine Ahnung, die großen Kinderficker-Song mit den schönsten Passagen sexueller Gewalt an Kindern, dann sagt Spotify, ja, aber mach das bitte bei Apple Music oder bei Deezer oder sowas, aber nicht bei uns, jetzt mal als plakatives Beispiel. Das ist mir gerade eingefallen wegen R. Kelly. R. Kelly hat es jetzt gerade getroffen.
Hast du die Doku gesehen, die BBC-Doku von R. Kelly gesehen?
Habe ich nicht gesehen, nein, aber ich habe gelesen, dass Spotify jetzt gesagt hat, Kelly, nee, dankeschön. Ein anderer Künstler, den hat es auch noch erwischt, mir fällt der Name nicht mehr ein. Daraufhin hat sich aber dann Kendrick Lamar gemeldet und hat gesagt, nee, pass mal auf, das könnt ihr nicht machen,
der Spotify. Der fickt gar nicht so viel, das könnt ihr nicht machen, das ist ein Kumpel von mir, ich kenne ihn, der, ja.
Ja, aber das hat dann tatsächlich so ein bisschen ein größeres Problem aufgemacht, wenn jemand so eine große Firma hat, also Spotify ist ja eine große, mächtige Firma, und wenn die dann quasi moralische Vorgaben umsetzt, ist das natürlich nicht nur für Spotify gültig, sondern für viele Leute, die dann auch sagen, hey, kann man das nicht ein Gericht entscheiden lassen, ob man das machen darf oder nicht, ne, weil Spotify so eine große Firma ist. Fand ich ganz interessant, finde ich aber
prinzipiell eine gute Idee,
dass Spotify dann nicht einfach nicht alles zulässt und einfach so eigene ethische Grenzen hat. Das finde ich viel sympathischer als zu sozusagen wie bei Google, don't be evil, und am Ende dann ziemlich evil trotzdem zu sein, dass Spotify da einigermaßen konsequent ist. Aber diese, das ist eben das Problem mit ethischen Grenzen. Alle,
ja,
wo sind genau, sie, wo laufen sie und wie
wo,
sind sie?
Wollte ich gerade sagen. Wollte ich gerade sagen, wo fangen sie an? Und von welchem Künstler oder so weiß man solche Sachen nicht wie bei R. Kelly, der wohl wahrscheinlich wirklich die Kerze an beiden Seiten angezündet hat. R. Kelly hat wirklich einen an der Pfanne, und zwar schon sehr, sehr, sehr langer Zeit. Ich bin großer Fan, was heißt großer Fan, ich von ein paar Songs gewesen immer, weil ich finde, das war alles irgendwie, der konnte gut singen, I Believe I Can Fly oder Turn Back the Time, fand ich damals gar nicht so schlecht, die Songs von dem, weil der einfach mega gut singen kann. Aber der Typ hat wirklich seit seiner, hat einfach einen krassen Minderwertigkeitskomplex und denkt, er ist ein göttlicher Ficker und hält irgendwelche jungen Mädchen gefangen bei sich oder macht Sachen, die ich gar nicht jetzt alle hier beurteilen will. Auf alle Fälle wirklich ein schräger Vogel. Aber wie viele Künstler es noch gibt, von denen du sowas nicht weißt, weil sie vielleicht ihr Umfeld besser im Griff haben als R. Kelly. Bei R. Kelly ist es auch so, selbst die Brüder haben sich jetzt irgendwie abgewandt, beziehungsweise er hat sich abgewandt von seinen Brüdern und lebt dort in so einem Elfenbeinturm. Es ist eine ziemlich interessante Dokumentation. Die gibt es auch auf YouTube. Nee, die gibt es nicht mehr. Die gab es auf YouTube. Keine Ahnung, wo ihr sie kriegt. Auf alle Fälle ist das auch immer schwierig, weil es gab so viele merkwürdige Freaks in den 70er, 80er, 90ern. Wenn man mal so einen Phil Spector, den Produzenten von so großen Platten wie Let It Be von Beatles oder so, sich anguckt, der seine Frau, glaube ich, erschossen hat und jetzt im Gefängnis ist und davor auch wirklich grenzwertige Sachen schon gemacht hat. Wie lange das dauert? Schwieriges Thema. Auch mit Netflix. Soll man alle Kevin Spacey-Filme jetzt verbieten? Was ist mit Morgan Freeman eigentlich, Jan?
Da ist irgendwas vorgefallen, das habe ich nicht ganz so verfolgt. Entweder ist weniger dran oder er hat bessere Anwälte oder irgendwie hat sich das Thema so ein bisschen rundgelaufen oder man kriegt hier in Deutschland nicht so viel davon mit. Das kann auch sein. Ich muss mich noch ganz kurz bedanken bei Sarah. Warte mal, ich habe den Namen hier aufgeschrieben. Bei Sarah Maria aus Hemer. Die hat mir nämlich zwei Otto-Bücher geschickt, und zwar alle beide. Und ich habe
das Paket, du hast sie bekommen.
Ich habe mich so sehr darüber gefreut. Vielen, vielen Dank. Das ist nicht nötig. Ich schicke was Schönes zurück. Sarah, vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe mich wirklich megamäßig gefreut. Top erhalten. Macht mega Spaß, da reinzugucken. Kindheitserinnerungen, und das ist, hat mich wirklich gefreut. Und man sieht wieder mal, wie viel dann doch von der neuen Frankfurter Schule, wie viel Titanic-Humor in den alten Otto-Sachen steckt. Es liest sich wie so ein Kompendium der Titanic, was heute auch erscheinen könnte. Also hat eine ganz spezielle, diese Frankfurter Sprache. Das ist tatsächlich, sind zwei sehr, sehr schöne Bücher. Sind alle vergriffen, man kriegt sie nur noch im Antiquariat. Und ein das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, ein Gucktipp. Ich habe ja schon mal Kimi Schmidt empfohlen. Finde, es ist eine fantastische Sendung, die Serie bei Netflix, die man 3-4 Mal gucken kann. Und
gibt's eine neue Staffel, oder?
Ja, wem das zu anstrengend ist, wer das alles zu dicht findet und da nicht mit dem Humor nichts anfangen kann, ihr müsst euch wenigstens von der neuen Staffel 4 Folge 3 angucken. Das ist nämlich, also Folge 2 der neuen Staffel endet damit, dass Kimi Schmidt eine Doku guckt. Was ist da los bei dir in Berlin?
Wieso? Hier, ich habe heute die Balkontür aufgelassen tatsächlich, weil ich so ein bisschen frische Luft hier, also meine, ich hab keine Socken an gerade, meine Füße werden umspielt von einem leichten Sommerwind, ich genieße das gerade. Wenn das stört, mache ich das gerne zu.
Nee, alles gut. Achso, nochmal ganz kurz, also in Folge 2 endet damit, dass Kimi Schmidt eine Doku schaut beim Streaming-Anbieter namens Hausflix, und Folge 3 ist einfach diese Doku, komplett 30, viel los bei dir, ist ja irgendwie...
Es ist normal, es ist Berlin, Jan. Ich lebe in der Großstadt, ich bin ein Städter, sorry. Das ist für dich alles ein bisschen fremd, was hier los ist mit Feuerwehr und mit Menschen auf der Straße. Aber ich bin nun mal von uns beiden, der in der Hauptstadt wohnt.
Ja, also schaut euch Staffel 4, Folge 3 an, wenn ihr das ganze Ding nicht ertragt. Das ist wirklich mega lustig. Es spielt auch der Sänger von den Roots spielt damit, dann der halbe SNL-Cast, und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sendung. Und du hast mir ja empfohlen, den Auftritt von Howard Stern bei Letterman.
Hast du gesehen?
Habe ich gesehen, mein Next Guest Needs No Introduction, und das war wirklich ganz toll. Also ich habe schon, ich sag mal, die kennen sich halt schon lange, es war jetzt wenig Neues, ne, aber es war eine ganz schöne Chemie.
Ja, finde ich schon, und die beiden haben wirklich eine lange Geschichte miteinander, waren auch mal zerstritten, weil Howard Stern sich nicht immer souverän, das wird auch in dieser Sendung thematisiert, souverän verhalten hat David Letterman gegenüber, und am Anfang halt der Underdog war, der so ein bisschen auftrumpfen wollte und dann in seiner Sendung auch schlecht über den geredet hat. Wirklich ein super interessantes Interview. Ich muss dazu sagen, ich bin seit vielen Jahren Howard Stern Fan. Ich habe mir früher immer, jetzt kann ich es ja erzählen, jetzt will ich nicht mehr strafrechtlich verfolgt, ich habe mir früher über so eine, wie hieß denn das nochmal, so eine Torrent-App oder so, ich hätte mir früher so ein Torrent mal runtergeladen.
Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Ja. und hatte mir die ganzen, es gab früher auch mal Zusammenstellungen der alten Howard Stern Shows und man kann von dem halten, was man will. Er ist bestimmt ein sehr amerikanischer, populistischer Radiomoderator, der auch sehr grenzwertig war, aber er konnte mich immer irgendwie bewegen und er ist abgesehen davon rhetorisch unschlagbar und er ist wahnsinnig gut als Interviewer. Und dieses Gespräch, das ist eine Stunde in dieser neuen Letterman-Show, die mich bis dahin noch nicht überzeugt hat, konnte mich allerdings sehr überzeugen und ich finde Howard Stern echt immer noch sehr faszinierend in seiner ganzen Art, weil der so eine Mischung ist aus ganz vielen verschiedenen Sachen, die alle auch irgendwie widersprüchlich sind, aber der wirklich auch eine Menge verändert hat, was Unterhaltung angeht, vor allem in Amerika natürlich. Ja, hat dir gefallen, ne?
Hat mir gut gefallen. Ich finde aber ohnehin, gerade wenn Howard Stern sich so ein bisschen öffnet, das Schöne ist ja, der spricht ja wirklich, er sagt ja wirklich immer, was er denkt, hält gar nichts zurück, also absolut nichts. Und das ist tatsächlich sehr schön, sich das anzuschauen. Ich finde aber auch, diese Sendung hat mich nicht überzeugt. Und diese Legende Letterman, ich weiß nicht, ob es vielleicht schlauer gewesen wäre, einfach wegzubleiben und das einfach so ausfaden zu lassen. Und einmal noch so einen großen Auftritt bei irgendwelchen Awardshows und sowas. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, wahrscheinlich wegen Kohle, aber...
Weil er auch nicht genau, weil das Problem ist, der ist jetzt 70 Jahre alt, sitzt zu Hause rum und warum macht da Harald Schmidt noch die Spiegelkolumne? Warum, weil man irgendwie noch irgendwie was zu tun haben will, auch ein bisschen. Klingt zwar, warum geht Johnny Depp gerade auf Tour mit Alice Cooper, der 70 ist oder so? Weil man in Bewegung bleiben muss, weil man sonst einrostet, weil man nur am Strand spazieren gehen auch irgendwie nicht vielleicht als erfüllend sieht.
Ja, aber warum so, kann man nicht irgendwas anderes machen, anderes Engagement zum Beispiel? Also man muss sich ja nicht unbedingt in dem Bereich ausbreiten, wo man immer schon war, sondern man kann was anderes machen, wo man dann einen Sinn findet. Sich mal engagieren
irgendwann,
in das Soziale vielleicht.
Irgendwann in 15 Jahren, wenn Podcast seine zweite, wenn zweiten Sommer hat, wenn Podcast wieder kurz ist, und zwar junge Podcaster irgendwo eine Sendung machen auf Spotify oder vom anderen Anbieter, wird vielleicht die Frage aufkommen, warum ist der Böhmermann eigentlich jetzt Moderator von Shopping Queen? Der wollte doch damals aufhören. Und dann sagst du, Leute, ich bin Moderator, das habe ich so gelernt. Der Maria Götz, wer ist Maria? Klaus-Maria Brandauer wollte nicht mehr. Jetzt mache ich das.
Klaus-Maria Brandauer.
Wollte Shopping Queen nicht mehr moderieren. Jetzt mache ich das. Weil das ist einfach mein Job. Ich bin einfach Moderator. Und das ist halt im Laufe der Zeit, wird sich das auch bei dir nochmal der Blick vielleicht verändern.
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht so ganz genau. Ich weiß es nicht.
Ich möchte einen Song auf die Playlist packen jetzt.
Mach mal.
Francis and the Lights. Ein ganz süßer, kleiner Song einfach nur. It'll be better heißt das. Sue, bist du da? It'll be better, Francis and the Lights. Von der Platte, It'll be better, wünsche ich mir. Das Schlagzeug spielt so tricky schön. Ist eigentlich nur Gitarre und Schlagzeug, glaube ich, der Song. Und der Typ singt einfach ganz hinreißend, dass sie doch bitte zurückkommen sollte. Dann wird alles wieder gut, wenn es doch bloß so einfach wäre. Ja, das ist mein Song für die Playlist. Passt schön im Sommer, wenn ihr gerade unterwegs seid oder mal wieder im Gym seid, uns hört oder irgendwo im Flugzeug seid, die Füße hochmacht, wenn ihr wieder First Class fliegt, weil ihr vielleicht irgendwelche coolen Freaks seid und uns hört und wir begleiten euch gerade auf Auslandsreisen. Dann hört euch jetzt mal den Song an. Und heute ist
weißt du, für alle... Weißt du, von wem man auch sagt, wer öfter mal im Gym war?
Jim, weiß ich nicht, wer?
Lukas, als er alleine unterwegs war mit seiner Lokomotive, da war der auch öfter mal im Gym, als keiner hingeguckt hat.
Im Gym Knopf meinst du?
Lukas ist mal wieder mit Molly im rausgefahren. Lukas ist mal wieder mit Molly rausgefahren und im Gym gewesen. Weiß man nicht. Ich möchte auch gerne auf die Liste packen, Eine Nacht in Manila von Bilderbuch ist diese Woche rausgekommen. Neuer Track vom neuen Album. Solide Künstler, sehr gut, stilprägend, ganz neu. Und jetzt sehe ich gerade die Klickzahlen, die Hörzahlen bei Spotify. Alter, Bungalow vom letzten Album. 10 Millionen Plays, das ist ja richtig dick, ey. Krass.
Richtig fett im Geschäft.
Nicht schlecht.
So, was packst du dir rauf auf die Liste?
Eine Nacht in Manila von Bilderbuch.
Ah, okay. Das hören wir jetzt. Dann, heute erwartet euch noch einiges. Jan, hast du die Bataclan-Doku gesehen auf Netflix, Angriff auf Paris?
Nein, ist mir zu krass, habe ich keinen Bock drauf.
Ja, habe ich mir alles am Stück angeguckt. Das ist, ach.
Nein, ist mir zu krass.
Ehrlich gesagt, es ist wahnsinnig krass. Es ist so krass, dass ich auch danach irgendwie... es ist schwer darüber zu reden. Machen wir vielleicht trotzdem gleich noch. Hier ist Fest und Flauschig, euer Lieblingspodcast auf Spotify. Bis gleich.
Also auf Frauen, muss ich ganz ehrlich sagen, geben wir nicht so viel. Wir geben Liebe auf die Freundschaft mehr.
Hier ist Fest und Flauschig. Wir geben aber auch auf die Frauen eine Menge, nicht nur auf die Freundschaft. Hier ist euer Podcast mit den Themen des Tages, den Themen der Woche, mit Fragen, die das Leben stellen. So, Janni, hast du geile Sachen eigentlich noch erlebt, die du mir erzählen
willst? Ich hab noch zwei Sachen auf dem Zettel, aber ich möchte gerne, bevor wir jetzt gleich zu den geilen Club-Tipps kommen mit Sue, gemeinsam darauf hinweisen, dass Sue an diesem Mittwoch, diese Woche, Geburtstag hatte. Sie hatte Geburtstag. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, liebe Sue, zum Geburtstag viel Glück.
Oh, ja. Dankeschön.
Sue, alles Gute zum Geburtstag. Du bist eine tolle Frau, hast es auf den letzten Drücker doch noch geschafft, in der Medienwelt Fuß zu fassen und bist jetzt ein etabliertes Mitglied. Ich wünsche dir alles Gute und dass die nächsten 20, 30 Jahre hier noch sehr erfolgreich für dich bleiben.
Vielen Dank.
20, 30 Jahre.
Lass uns mal kurz zurückblicken. Es hat ja alles ganz klein angefangen. Am Anfang stand eine Schnapsidee. Und zwar zwei verrückte, abgehalfterte Fernseh- und Musiker und Fernsehmoderatoren wollten zusammen einen Podcast machen. Was ist daraus entstanden? Dann kam die Sue. Auf einmal kam diese lustige Sendung. Und dann hast du expandiert. Und jetzt bist du, glaube ich, Managerin, Chefin und also Gesprächsleiterin bei 7, 8 verschiedenen Podcast-Formaten. Ist das richtig?
Nein, das ist alles falsch. Aber aber lassen wir es einfach so stehen.
Ja, gut. Sehr gut. Fake News, aber vom freigegeben aber von derjenigen, die es betrifft. Ja. Genau, Fake News gut erzählt.
So, wenn deine Stimme hier bei diesem Podcast ertönt, dann wissen alle Hörer da draußen, es ist wieder Zeit für
Partyhopping. Ja.
Die coolsten Clubs Europas. Vorgestellt von
An meinem Geburtstag war ich für euch unterwegs.
Wirklich?
Wirklich?
Hast du deinen Geburtstag geopfert für die Fest- und Flauschig-Hörer-Community?
Ja, fühlte sich aber nicht an wie ein Opfer. Ich war nämlich in Cottbus im Live.
Cool.
Und
im wo?
Im Live. Das ist eine gemütliche, zwanglose Table-Dance-Bar. Und da kriegst du Girlstrip, Manstrip, Lesbenshow und es ging richtig ab. Mittwochs kann ich empfehlen. Eintritt 3 € für die Männer. Nee, 5 € für Männer, 3 € für Frauen.
Und, super.
Aber mein Tipp ist unter der Woche. Am Wochenende soll es scheiße sein.
Sag mal, Table Dance nur für die, gibt es da Table Dancer oder kannst du als Gast auch auf den Table springen und tanzen?
Nee, als Gast nicht. Aber du kannst so einen Dollarschein, kannst du dir holen, vorne an der Kasse und dann kannst du die überall reinstecken bei den Girls.
Die haben eine eigene Währung wahrscheinlich in dem
Cottbus-Dollar, die Cottbus-Dollar.
Cottbus-Dollar, also live Straße der Jugend 104 in Cottbus. Go there,
und
everybody.
Wie ist die Türpolitik?
Du solltest ein bisschen betrunken sein, nüchtern kommst du nicht rein.
musst du vorbestellen, muss man sich. Gibt es überhaupt einen Dancefloor? Liegt der Fokus mehr auf den Table-Dance-Sachen oder gibt es auch einfach einen Feel-Good-Dancefloor, wo alle rauf dürfen?
Nee, der Fokus liegt schon auf den Girls und du hängst halt viel an der Bar ab dann. Trinken und gucken und Dollars stecken.
Kann man als Betrunkter. Ja.
Jan? Ein Sekt kostet wahrscheinlich dann irgendwie 30 Euro oder sowas pro Flöte, oder?
Ja, aber da sind viele sehr nette, intelligente Männer, mit denen, die geben dir dann mal einen aus.
Ah, gut. Tatsächlich. Ja. Es ist so. Also,
Das ist live in Cottbus.
Was ist dir sonst noch aufgefallen? Waren die Leute benebelt? Kann man als Geschäftsmann sich auch so eine Table-Dance-Strip-Frau finden? Also so.
Du kannst sie privat auch, ja. Für private Feiern kann man die auch, musst du einfach auf den Chef zugehen.
Der Chef steht am Eingang mit dem Unterarm-Tattoo.
Da könnt ihr was ausdielen.
Ah, ja.
Ich gebe dir mal die Nummer später.
Dankeschön. Sue, das war's mal wieder mit
Partyhopping. Ja. Mit Sue. Partyhopping. Die größte Club Europas. Partyhopping. Vorgestellt von Sue Holder.
Mit Sue.
Mensch, das macht so Spaß.
Das ist deine Rubrik, oder?
Wo bist du denn nächste Woche eigentlich?
Ich wünsche mir eigentlich so ein Spin-off eigentlich, dass ich dann vielleicht mit so Partner... Nächste Woche, wünscht euch was. Wo soll ich denn hin? Ich habe noch keine Pläne.
Meinst du, das wäre eine eigene...
Südwestdeutscher Raum oder sowas, das wäre gut.
In der Pfalz irgendwo vielleicht.
Disco in der Pfalz. Wo man so eine Landstraße, so eine Landstraße führt dahin an so eine Allee, wo an jedem zweiten Baum so ein Kreuz ist, weil da einer gegengeballert ist. Ja. Weißt du, die einzige Landdisco, wo sich so 10 Alleen kreuzen und auf dem Weg dahin und davon weg immer so Bäume, die kaputt gefahren werden, jedes Wochenende.
Das
so
ist eine ja auch die Männer. Das ist gut. Makaber, aber es ist ja oft so gewesen auf den Dörfern. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich auch mal ein Jahr richtig auf dem Land gewohnt habe zwischen Bremen und Bremerhaven. Und diese Landstraße auf dem Weg in den nächsten Club war wirklich, die war... Oh, das ist echt makaber, aber da waren so viele Kreuze, glaube ich, von irgendwelchen jungen Bauernsöhnen. Und Bauernsöhnen meine ich jetzt wirklich, die auf dem Land vielleicht einen Bauernhof viel Kohle gemacht haben. Mit 18 hat der Junge ein GTI bekommen und dann erstmal auf dem Weg zum ersten Mal einen Club gegen Baum gesäbelt. Es ist düster, finde ich. Ja, deswegen auch, ja, so ist das Leben. Ne? Ist aber keine natürliche Selektion, sondern es ist einfach dumm, seinem Sohn gleich so einen derben Wagen zu geben, vielleicht auch, oder?
Ja. Ich muss eine ganz kleine technische Geschichte mal eben erzählen. Das fällt mir jetzt gerade auf. Wir haben, wenn wir miteinander sprechen, immer eine leichte Latenz von ungefähr einer Sekunde. Immer wenn du gerade atmest und ich einhaken möchte und kurz was hinzufügen will, kommt das bei dir eine Sekunde später auf den Kopfhörer an.
Umgekehrt genauso, ja.
Das heißt, es öfter wirkt es so, als würden wir uns unterbrechen, wobei wir eigentlich vom Timing perfekt immer genau in die Atemlöcher des anderen reingrätschen. Aber weil wir eben eine leichte Verzögerung haben zwischen diesen beiden Standorten, an denen wir das hier aufnehmen, klingt es dann manchmal so, als würden wir dann unterbrochen werden und irritiert werden, wenn der andere anfängt. Das ist wirklich ein interessantes Phänomen.
Ist interessant und viele Leute checken das nicht, weil wir da auch nicht drauf hinweisen und sagen dann immer, oh Mensch, wenn der Jan wieder den Olli unterbricht bei einer tollen Story oder umgekehrt, das kann alles mal passieren. Auch wir sind menschlich, auch wir arbeiten mit doppeltem Boden, auch bei uns kann das mal zu solchen Problemen kommen. Nichtsdestotrotz sind wir immer noch halbwegs sozusagen connected miteinander. Du Jan, ich habe diesen Sommer noch einige Festivals hier auf dem Zettel und irgendwo ist, glaube ich, auch ein Podcast-Zelt auf irgendeinem Festival. Was? Bist du da? Ja, habe ich gelesen gerade.
Noch uncooler als der DJ, das DJ-Zelt, ist dann das Podcast-Zelt. So ein kleines Podcast-Zelt von Aldi, wo da so 4 Leute reinpassen.
Habe ich nämlich auch gedacht. Nichts klingt ungeiler, als wenn auf dem Festival-Flyer steht Podcast-Zelt. Also wirklich.
Oh Gott, Alter. Wer will denn da hin? Vor allem ist nicht beim Festival jedes Podcast-Zelt eigentlich eins, wo irgendeiner drin ist. Also ist nicht quasi die Wiese, wo die Leute übernachten, voller Podcast-Zelte? Hat nicht inzwischen jeder, der sich ein Zelt kauft, auch ein Podcast-Zelt automatisch mit dabei?
Jeder hat einen Podcast. Du hast mir erzählt, viele Influencer hören uns, hast du mir noch vor der Sendung erzählt. Ich muss mir mal die Nase schnüben.
Ja, ich hab einen vertraulichen Hinweis bekommen, dass die weltberühmte Influencerin und quasi... Die Frau, die Lena Gerke das fürchten lehrt, weil sie einfach genauso aus wie Lena Gerke in Jung und Aufgeräumt. Caro Dau hört uns wohl regelmäßig vorm Einschlafen.
Habe ich auch mal gehört. Die hat mich mal verlinkt, weil sie das so witzig fand. Da habe ich gesehen und da habe ich mich gewundert. Ich gucke ja manchmal Leute, die mich verlinken auf Instagram, die Seiten an und dann sehe ich so, ja, irgendein Fan, denke ich. Und dann gucke ich so 1,7 Millionen Follower oder so. So Leute, von denen du noch nie was gehört hast und die so eine Millionenmacht haben irgendwie und die so im Internet wirklich einfach so... Rulen vielleicht. Aus welchen? Ich verstehe immer die Gründe noch nicht ganz, aber da bin ich auch zu doof und zu alt für.
Ey, aber nee, ich scroll mal ganz kurz durch, wo Caro, also erstmal ist Caro Dau, momentan ist sie in Tulum, in Quintana Roo, da sieht man ihren Arsch und ihren Bikini von hinten, super schön, aber die Surrounding ist auch super. Dann sieht man hier ein Foto, wo sie mit so einem komischen Kleid, was so ein Muster hat, wie im Ersten Weltkrieg die Kriegsschiffe angestrichen waren, damit man die nicht so gut erkennt, hängt ihr, das vordere Teil vom Kleid hängt ihr über den Schritt hin drüber, dass man in ihre Vagina nicht direkt reingucken kann. Dann sieht man sie hier aber auch noch auf dem Dach stehen, ich glaube in Paris ist das, sieht so aus wie Paris.
Aber die führen alle so ein Leben. Ich folge einigen, also ich habe mal einigen Fashion, wie heißt Fashion?
Lulan.
Lulan wollte ich nicht sagen. Fashion-Leuten gefolgt. Die sind alle, das ist auch so ein Zeichen dafür, dass diese Welt wirklich nicht verarmt ist, dass es wohl wahnsinnig viel Geld gibt von Menschen, die andere Menschen dafür, weil die viele Follower haben. Das ist jetzt nichts gegen diese Person, sondern grundsätzlich ein kapitalistisches Wertesystem. Was mir aufgefallen ist, Leute haben wahnsinnig viel Follower und werden dadurch für irgendwelche Beträge Triebe zu einer Macht. Und dadurch dürfen die um die ganze Welt fliegen und werden eingeladen, hier, jetzt bist du mal 10 Tage auf Mauritius und machst da einfach Fotos und begleitest unser Team dabei, wie sie neue Duftstoffe und das Volk bringt oder so. Das ist doch, und da kann mir doch keiner mehr erzählen dann, ja, dieser Welt, das Geld und so, uns geht schlecht, wenn es wirklich, es gibt wirklich, also 80% aller Jugendlichen, schönen Männer und Frauen, die Modelfressen haben, haben die Möglichkeit, einfach nur noch durch ein Instagram-Kalender, also so Support, bis sie 35 sind, durch die Welt zu fliegen und eigentlich nichts zu machen, außer irgendwo sich zu filmen. Das ist wirklich faszinierend. Ja. Also da ich rede wie ein alter Mensch jetzt gerade. Ich weiß, aber es sind Leute, und es ist auch gar nicht böse gemeint, Kacke ist das für Leute wie mich, die bis sie 32 waren, so also ich kann auch verstehen.
Von der Gesellschaft so mitgenommen, im Kofferraum mitgenommen. Ey, aber du sagst das Richtige, 35 ist das magische Alter. Und dann trennt sich quasi Spreu von Weizen. Mhm. Dann heißt es wirklich, was hast du wirklich auf der Pfanne, wenn dann am Ende irgendwie, ja, Stichwort, wirklich Lena Gerke, die ist, glaube ich, jetzt knapp 30 oder sowas. Und auf einmal kommt dann Caro Dau, die einfach wirklich der gleiche Typ ist, so kurze Haare, blaue Augen.
Nur ein
und so.
Geiler.
Ja,
vielleicht.
Und das ist so ein Satz wie nur in Geiler, ist dann halt so ein Stich ins Herz des Typen, der den Instagram-Account von Lena Gerke betreut, weil er weiß halt, das ist halt endlich. Und ich habe schon von mehreren attraktiven Frauen gehört, dass immer wenn die im Showgeschäft arbeiten, im weitesten Sinne, dass immer wenn jemand kommt, der so ähnlich aussieht, dass das für die wirklich zum Karriereproblem wird. Und da bin ich dann ganz froh, als jemand, der scheiße aussieht und der bei dem das nie so wichtig war, dass mich das wirklich niemals irgendwie gestört hat. Dass ich dann denke, oh, jetzt kommt einer, der sieht genauso aus wie ich. Ich muss jetzt mich anstrengen und irgendwas anderes Krasses machen, damit ich nicht arbeitslos werde.
Also das Gute ist, dass wir uns niemals über optische Merkmale etablieren konnten. Über positive optische Merkmale. Das kann ja so. Also es ist so, das ist, mag man mir und mir jetzt wieder als sexistischen Gedanken auslegen, aber es ist ja so, dass es vielleicht auch Leute gibt, wo man denkt so, oh, ey, weißt du was, ich kann die Olle oder den Typen nicht mehr im Fernsehen oder auf seinem Instagram-Kanal sehen, aber die Fresse ist so geil und so viele Leute stehen da drauf. Weil du kannst ja, wenn du ein schönes Gesicht hast oder dich auch halbwegs dumm aus, also so, das ist ja auch, viele finden das faszinierend, wenn du dann einfach keine Ecken und Kanten hast und immer nur geil aussieht, dann hält das länger als jemand, der nicht geil aussieht und auch mal grenzwertiges Zeug redet, weil man will in der Oberfläche versinken, man will nicht in den Abgründen von so einem anderen Spacken versinken. Deswegen ist es nun mal so, dass unsere Zeit irgendwann abgelaufen ist, Jan. Und bei jemand anders, hier bei Lena Gerke oder Stefanie Giesinger, da gibt's einfach keine tiefere, da kannst du nicht so denken, oh, da hat die aber einen fiesen Blick auf die Welt, die hat keinen fiesen Blick auf die Welt, da kommt jeden Morgen wahrscheinlich der Freund und sagt, ey, pass mal auf, morgen fliegen wir nach Mexiko und danach fliegen wir eine Woche nach Johannesburg und feiern uns ab und werden da mit derben Produkten überhäuft und dann ist das Leben geil. Deswegen gibt's ja gar keine Schwierigkeiten mehr. Vielleicht sollte auch alles Intellektuelle, alles Schwierige, alles, was mit überhaupt Brüchigkeit haben, ausradiert werden aus dieser Welt. Vielleicht ist die Oberfläche doch das, was uns am Leben hält, indem wir einfach aufhören, Sachen zu hinterfragen, sondern einfach immer weiter die Kugel drehen.
Apropos immer die Kugel drehen. Diese Woche ist Alexander Gerst in den Weltraum geflogen, zur Internationalen Raumstation. Es ist tatsächlich interessant, wie viele Leute, also mit Alexander Gerst, da habe ich so relativ wenige Ebenen dazwischen. Ich finde das einfach geil. Der Typ ist einfach ein geiler Typ. Dass er quasi nach oben fliegt, dass der die Erde ein halbes Jahr lang von oben sieht, dass er da oben
dann Follower Kommandant hat.
Keine Ahnung, ich glaube weniger als Caro Dau, aber ich finde das einfach mega geil, dass es solche Leute gibt. Und ich fand das war einer der besten Gäste, die ich jemals hatte, weil ich mich auch am allermeisten gefreut habe. Und das ist wirklich, ich weiß nicht, ob das jetzt neu ist, ob das irgendwie langsam meine Altersmilde ist oder sowas, oder ob es wirklich mich einfach an so einem Punkt berührt, wo mich sonst wenig berührt. Ich finde das einfach geil, dass es Astronauten gibt. Und ich finde es einfach eine lustige Vorstellung, dass es Leute gibt, die da hochfliegen und der sich dann auf diesen Höllenstuhl sitzt. Ich weiß nicht, hast du den Start gesehen diese Woche in Baikonur?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Erstmal gibt's da vorher so wahnsinnig viele Rituale. Man unterschreibt dann noch auf der Tür des Raumes, in dem Juri Gagarin, der erste Mensch im Weltraum, übernachtet hat, bevor er nach oben flog und so. Da musst du deine Unterschrift draufsetzen. Dann ist das eine internationale Mission. Also du bist da, ich glaube, jetzt sind hochgeflogen ein Russe, ein Amerikaner und ein Deutscher. also bei allen Spannungen und bei allen Unterschieden, die es gibt, dass du dann da trotzdem quasi zusammenhängst und ein halbes Jahr lang in der Schwerelosigkeit über der Erde schwebst und geile Experimente machst, die auf die alle zugreifen können, ist halt auch so ein großes Friedensprojekt und das ist auch was total Positives. Dann dieses dieses Pilotenartige, also dieses Teufelskerlartige, sich auf so einen riesigen Wasserstofftank draufzusetzen und sich da quasi mit so einer Rakete in den Orbit schießen zu lassen, ist natürlich auch total durchgeknallt. Und er braucht 2 Tage vom Losfliegen, bis er da ist. 2 Tage, bis er da oben
kann
ist.
Kann er einen Podcast hören in 2 Tagen? Alte Fest und Flauschig Folgen.
Ja, wenn er die Download-Funktion, wenn er Spotify Premium-Account hat, hat er sich, wenn er schlau war, ein paar Folgen runtergeladen vorher.
Meinst du, das machen die? Können die da gucken, die da oben irgendwie, laden die sich Sachen down, damit die da oben genug Entertainment haben? Die haben wahrscheinlich genug zu tun da oben, nehme ich mal an.
Ja, ich habe ihn extra gefragt, die haben da oben auch kein echtes Internet. Die haben die haben einen Computer, den sie steuern können, der Internet auf der Erde hat. Also die steuern quasi einen Internetcomputer auf der Erde und können dann da den Monitor und den Ton hören oben. Das aus Sicherheitsgründen können sie die ISS oder da dürfen sie die ISS nicht direkt mit dem Internet verbinden, damit die nicht gehackt werden kann und da einer irgendwie die Sonnensegel ausstellt oder sowas. Deswegen ist das sehr langsam. Er meint, es wäre sehr, sehr langsam und das Internet würde keine Freude machen. Ich kann mir vorstellen, dass man da ein Buch mitnimmt oder so ein E-Reader oder sowas, weil es leichter ist. Und er hat die Elefanten und die Mausfiguren aus der Sendung mit der Maus hat er mitgenommen. Das sind seine Mitbringsel gewesen.
Also es klingt auch so ein bisschen wie so ein Anfang von so einem Witz. Ein Russe, ein Ami und ein Deutscher fliegen ins Weltall. So kennst du diese Art von Witz, von Witzen von früher noch? Ja. Ein Wessi, ein Ossi und ein Pole laufen durch, das ist ein ganz alter, den kenne ich noch aus den 90ern. Ein Wessi, ein Pole, darf ich den erzählen, der ist politisch unkorrekt, Jan. Ja, ne?
Pass auf, das ist nicht so schlimm, klar.
Ein Wessi, ein Ossi und ein Pole laufen durch den Wald und treffen eine Fee. Und die Fee sagt, oh, ihr habt mich entdeckt, ich bin eine Fee, jeder von euch hat einen Wunsch frei. Da sagt der Pole, ich wünsche mir, dass jeder Pole Mercedes-Benz fährt. Und die Fee sagt, hier ist der Wunsch, geht in Erfüllung, jeder Pole darf jetzt einen Mercedes-Benz fahren. Dann ist der Ossi dran und sagt, ich wünsche mir, dass die Mauer wieder hochgezogen wird. Und die Mauer wird tatsächlich wieder hochgezogen. Die Fee sagt, hier, dein Wunsch geht in Erfüllung. Dann ist der Wessi dran und der Wessi überlegt so und sagt so, warte mal, jeder Pole hat einen Mercedes und die Mauer ist auch wieder oben, ne? Und die Fee, ja, stimmt, meint er, kannst du mir einen Chai Latte machen?
Ja, ist schon lustig.
Ja, ist so ein alter Thomas.
So dieses so, so Scheinladen machen. Das ist aber nicht aus den 90ern. Die Pointe ist aber aktualisiert.
Die habe ich aktualisiert. Es ist aber auch so, damit, wenn man sagt Scheinlatte, dann kommt auch der Wessi in dem Witz nicht so gut weg. Dann kommt, wie oberflächlich und wie verloren er in dieser Westwelt ist. Weißt du, dann kriegen alle drei so ein bisschen was ab in dem Witz. Ja. Deswegen ist das schon ganz gut.
Ist schon okay.
Genau, Bataclan, Dokumentation, jeder, der sich nochmal damit auseinandersetzen will, gleich wieder schwieriges Thema, nach so einem Gag gleich schwieriges Thema.
Oh nee, bitte nicht.
Ich weiß, es ist wahnsinnig hart, eine Sache muss man sagen, dass diese ganzen Leute, die dort, das würde ich gerne kurz erzählen, damit jetzt nicht jeder denkt, oh Gott, das will ich mir gar nicht angucken, dieses ganze Grauen. Die Dokumentation hat keinen Offsprecher. Das heißt, diese gesamte Dokumentation wird nur von den Opfern diesen Anschlägens erzählt. Und alleine diese Leute zu sehen, die teilweise mit ihren Tränen kämpfen, dann trotzdem alles. Und das ist vielleicht der Clou an dieser Dokumentation. Sie ist trotzdem nicht, sie ist sehr lebensbejahend. Sie kommt so rüber, also jeder erzählt erstmal, was er am Laufe des Tages gemacht hat, bis dieser Anschlag stattgefunden hat. Sowohl bei den, es gab ja 3 Anschläge in der Stadt an diesem Tag und diese ganzen Gesichter zu sehen. Und am Ende sind es 3 Frauen und ein Typ, die vor allem das erzählen, die dann als Geiseln direkt am Eingang waren, als das Bataclan gestürmt wurde, der Club. Und die dort ziemlich tapfer und ziemlich mutig, so lebensbejahend trotzdem nach all dem, was sie erlebt haben, das erzählen, das hat irgendwas ausgelöst, was nicht nur Trauer und Ratlosigkeit in mir ausgelöst hat, sondern auch einfach ein Ja zum Leben. Klingt jetzt ein bisschen sehr pathetisch, aber war so. Ja, 4 Teile hat die Dokumentation. Kann man jetzt gucken, wenn man sich das nochmal angucken will. Viele Sachen sind mir gar nicht so klar gewesen, die dort nochmal erörtert werden. Ja, Okay, guck's dir mal an. Du wirst auch einen Moment haben, wo du das angucken willst.
Ja, ich bin gerade in so einer Sommerstimmung.
Sie haben zum Glück eine gute Sache gelassen. Dieser Sänger der Eagles of Death Metals, wo dieser grauenhafte Anschlag stattgefunden hat, der Jesse, der ist leider auch wirklich verrückt geworden. Und leider muss man auch sagen, das ist nicht der schlauste Ami, der wirklich auch mit Sprüchen danach um sich geworfen hat und auch das Waffengesetz jetzt wieder fördern will. Der Typ ist einfach nicht die hellste Kerze auf der Torte, das muss man sagen. Und nach diesen Anschlägen war der einfach traumatisiert und hat dann wirklich wahnsinnig viel grenzwertiges Zeug von sich gegeben. Amerikanisch-populistischen Schrott geredet wie die Waffenlobby. Wir hatten gerade eine kleine Unterbrechung. Ich glaube, man konnte mir trotzdem folgen. Ja, das hat...
Wir hatten eine Unterbrechung. Ich hatte keine Unterbrechung. Hattest du eine Unterbrechung?
Ich hatte eine kleine Unterbrechung hier gerade. Aber du kriegst es ja manchmal gar nicht mehr mit, weil ich glaube, manchmal schaltest du einfach schon generell ab, wie bei so einem alten Ehepaar. Wenn ich rede, ich sehe das ab und zu im Supermärkten, wenn der Mann nur noch stark guckt und die Frau redet auf ihn ein. Ja. Ich bin die Frau bei uns beiden. Ich bin die alte Frau, die wir auf dich einredet. Jan, wenn wir schon heute über...
Ich rede immer das Ende von deinen Sätzen so leise mit.
Genau. Du weißt schon, was kommt. Du weißt auch schon, um wie viel Uhr ich nachts, ich furze, wenn ich mich umdrehe im Bett und so. So gut kennst du mich.
Kennst du mich.
Jan, wir haben jetzt ein bisschen nicht gemeckert, wir haben wieder mal analysiert, hier eben gerade Instagram-Freaks, genau, Freaks. Und alles. Ja. Und ich muss ja eine Sache sagen. Immer wenn ich auf Toilette bin, gucke ich mir die Instagram-Stories von anderen Leuten an.
Anderen Leuten.
Genau, und das ist wahnsinnig nervig. Ja.
Das ist übrigens, da kriege ich Kinder zur absoluten Weißglut, wenn die wiederholen, was ich sage. Das machen die zweimal und dann bin ich kurz vor, wirklich, jetzt...
Schlägst du schon, ne?
Dann schlägst du. Rutscht den Papa gleich mal die Hand aus hier.
Nee, pass auf, ich bin der Meinung, jeder kann machen, was er will, und ich bin auch, das ist auch gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt hier mal so sage, oh, wieso haben Instagram-Influencer 2 Millionen Follower dafür, dass sie um die Welt reisen, dann ist das halt so, das ist die Welt und so. Aber wenn Kai Pflaume, der wirklich echt einen guten Job hat, glaube ich, bei der ARD und der viel moderiert, in jeder Instagram-Story täglich irgendwelche Produkte anprangert, damit er die umsonst kriegt, von Nike-Turnschuhen bis Autos oder sonst was, dann finde ich das irgendwie verwerflich und falsch, weil Kai Pflaume hat es echt nicht mehr nötig, um so ein paar scheiß Turnschuhe rumzubuhlen und jeden Tag wie so ein Berufsjugendlicher seinen Lifestyle irgendwie zu performen und irgendwie dann auch hier einen Link und da einen Link. Sag mal, Kai, ganz ehrlich, du kriegst von mir Instagram-Verbot, wenn du nicht mehr bald aufhörst damit. Und dann immer dieses naive, ja wieso, ich bin Moderator, wir können doch machen, was wir wollen, in die Kamera gequatscht. Da werde ich richtig aggressiv und das meine ich jetzt gar nicht mal irgendwie bedrohlich, aber das ist echt... Also ich find's mega scheiße, wenn jemand sowieso schon irgendwie genug Geld verdient, immer noch jeden Tag diese blöde Werbung machen muss. Wenn du das machst, Jan, ne, irgendwann, wenn du auch so ein Freak wirst, dann sind wir getrennte Leute. Dann mache ich dich rund hier in der Sendung.
Aber ich lasse mich doch jetzt von Geld und sowas überhaupt nicht locken und Produkte sind mir auch egal. Ich freue mich aber trotzdem immer, wenn jemand mir was zuschickt. Das ist nicht so, dass ich da mich nicht drüber freue. Ich will das aber nicht haben.
Nein, aber das ist ja eine emotionale Sache. Wenn du die beiden Otto-Bücher kriegst, ja, aber da jetzt auch nicht, also ich meine, wir machen hier mehr Werbung für Otto oder so, wenn wir über ihn reden
wirklich,
oder über
welche Sachen. Wirklich? Mehr positive Werbung als jemand anders.
Auch wenn man mal was Kritisches sagt, macht man schon. Rate mal, wie viele Millionen neue Follower hier die Instagram-Frau jetzt gerade kriegt, die sowieso schon so viel hat. Weil viele denken, oh, Jan und Olli reden darüber, das gucke ich mir doch mal an. Wie das jetzt in die Höhe schießt alles, die Abonnentenabrufe von Leuten mit Instagram-Account. Ich würde noch eine Sache gerne heute mit dir machen, Jan.
Ja, bitte.
Die großen 5 Tageszeiten habe ich mir überlegt. Das ist eine schnelle, gute Sache. Und wir sind ja beide auch noch in der Zeit groß geworden, wo es das Fernsehen zum Beispiel Uhrzeiten diktiert hat. Welches sind heute im Jahre 2018, ja, für dich die großen 5 Tageszeiten, die für dich immer noch eine Bedeutung haben? Wollen wir das mal schnell machen heute?
Ja, das können wir gerne machen. Ich möchte ganz kurz, bevor wir das machen, noch eine ganz kleine Sache vorab erzählen. Und zwar, ach, jetzt habe ich es vergessen. Ich habe es mir wirklich hier gerade hingelegt, jetzt habe ich es vergessen. Es war irgendwas mit... Ach so, genau. Eine Produktwerbung. Ich habe mir das gekauft diese Woche. Ich habe öfter mal von meinem kleinen Lego-Spleen erzählt. Und jetzt pass mal auf, Olli. Gib mal, hast du YouTube zufällig da?
Ja, das ist das neue Ding, wo man seine Videos hochladen kann, oder? Ja, mein Account ist gesperrt.
Wirklich?
Nee, ja, wegen Penis zeigen. Weil er immer so... Nee, pass mal auf. Was soll ich eingeben?
Gib mal ein Lego... Und dann gib mal einen Rollercoaster. Lego Rollercoaster. 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 Ja. Und dann kannst du mal kannst du mal das erste Video direkt gucken.
Lego, okay. Oh, da kann man eine Achterbahn.
Es gibt eine Lego Achterbahn.
Hello everyone,
ganz
this is the Lego Creator Expert Roller Coaster. Now, there's a lot to talk about here. I'm going to give you some comparisons for size to show you just how this stacks up.
Hast du gekauft?
Some recent large sets. I'm going to show you the minifigures. I'm going to show you how you can connect power functions to this that are not included
mit
in
power
the set
functions.
To make it run on its own. But let's.
Oh, geil. Ja, sieht mega aus. Ich mach mal den
Es
Ton
ist eine
aus,
Achterbahn, eine Lego-Achterbahn. Also ich bin ja ohnehin ein großer Murmelbahn- und Kugelbahn-Fan. Ich habe so eine Fischer-Preis-Kugelbahn, die ist aber scheiße, weil die so wackelig ist. Und ich habe lange darauf gewartet, irgendwas mit Gravitation und einer Bahn, das von Lego kommt. Ich habe das noch nicht aufgebaut. Man kann diese Dinger sogar miteinander kombinieren. Es ist mit Kettenaufzug, mit verschiedenen Wagen, mit extra Figuren, die dafür designt wurden. Ich habe mir es auf jeden Fall gekauft. Es kam letzte Woche an und ich habe selten, wirklich einen Tag, bevor ich die letzte Sendung aufgezeichnet habe, habe ich dann dieses Ding bekommen. Das war wirklich, für mich war das die große Partywoche in der Firma. Und ich meine, es war wirklich teuer, es hat 329 Euro gekostet.
Hast du komplett aufgebaut?
Noch nicht aufgebaut, Das fange ich jetzt, also wenn wir den Podcast, also heute am Sonntag wäre doch eine schöne Gelegenheit, das aufzubauen. Wenn das Wetter so ein bisschen schlechter wird, dafür bin ich dann doch zu sehr jetzt irgendwie in Sommerlaune. Das steht
aber kann die denn auch fahren?
Im Studio. Ja, guck mal das Video bitte an. Guck mal das Video bitte an.
Alter, die fährt. Ja, ich guck gerade, ich habe ein bisschen vorgespult. Das Video geht 24 Minuten. Das ist
Geh mal bei 8 Minuten oder bei 7 Minuten
rein.
Geh mal bei
8
Minuten rein. 8 Minuten.
Alter, ist das geil. Mit Auto. Alter. Ach, du musst kurbeln aber.
Man kann aber die Power Functions hinzufügen mit einem kleinen Elektromotor und einer Batterie.
Aber das flasht dich, ne? Du bist aber auch so ein Typ, der hat bestimmt zu Hause noch rein chronologisch alle VHS-Kassetten mit Aufnahmen vom Domino Day von RTL zu Hause irgendwie, wenn du sowas magst, oder?
Nee, ich finde, ich weiß nicht warum, aber immer schon, seit ich Kind bin, Kugelbahn mega. Und wenn das so läuft, wie das jetzt hier in diesem Video ist, also wenn die Wagen wirklich geschmeidig da rumlaufen, dann kann Lego jetzt schon anfangen, neue Sets zu bauen. Weil ich kaufe mir jedes Ding, was mit diesen fucking Schienen ist. Das
ja,
ist
find ich auch
bescheuert, also mein ganzes Geld, das ich dann dafür ausgebe, nicht mein ganzes Geld, aber das ist so, also das ist wirklich das, wo ich dann denke, ach komm, scheiß drauf, das kaufe ich mir jetzt einfach.
Auch ja, das sieht aber auch jetzt schon, sieht mega aus, hätte ich auch voll Bock drauf, sieht super aus. Oh, und das gibt's jetzt im Laden oder muss man es bestellen, weil du weißt, ich wollte ja mal einen Millennium Falcon haben und das war dann wieder so nur für die elitäre Lego-Fanschaft.
Nein, das ist ein Creator-Set, das gibt es immer noch im Lego-Shop und das kann man runter ganz normal kaufen. In Amerika kostet es $379 und in Deutschland 329 Euro. Und das ist teuer, aber wie
gibt
immer
das
bei
im KDW?
Lego... kann sein. Wie immer bei Lego muss ich sagen, auch bei den kleineren Sets, ich finde, Lego hat immer noch einen ziemlich vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch wenn du so kleine Sachen für 7,99 Euro kaufst, für Kinder so zum Mitbringen und sowas, ist da immer so ein ganzer Nachmittag Spaß mit garantiert, mindestens. Und die Sachen sind immer dann doch voller, als man denkt. Ich finde, ich habe schon viele Lego-Sachen gekauft, wo ich mich gefreut habe, dass das zwar 50 Euro kostet, aber da hat man auch viel von. So. Ja, also guckt euch das mal an. Rollercoaster, Lego Creator Rollercoaster. Und das ist von ein User bei YouTube, der heißt Young Bricks. Aber es gibt ganz viele Videos zu diesem neuen Set. Das ist erst wirklich seit einer Woche oder seit zwei Wochen draußen.
Ja, sieht mega aus. Sieht total toll aus.
Ich freue mich total, wie ich es aufgebaut habe.
Aber warst du jemand, der den Domino Day auch geguckt hat früher? Nochmal auf die Frage zurück.
Ja. Einmal, aber ja? Das hat mich nicht so gekickt. Ich finde wirklich Kugelbahnen selber aufbauen und diese komischen Maschinen, wo dann in der Reihe irgendwas passiert, das finde ich mega. Da habe ich total Spaß dran. Aber der Rest
als Kind,
ist so,
als Kind schon faszinierend gefunden. So irgendwelche so Anlagen, die durch so eine, so Reflex, wie heißt es nochmal, Kettenreaktion hervorgerufen werden. So eine Kugel, die durch verschiedene Räume, das wäre auch noch so eine Sache. Jan, so, dass wir mal unseren eigenen Domino Day machen. Aber so eine Kugelbahn, die über verschiedene Ebenen hinweg führt und da auch eine Übertragung machen. Also unseren eigenen kleinen Domino-Day. Das finde ich geil. Da hätte ich Bock drauf. Finde ich gut.
Wir haben noch so viele tolle Medienprojekte, Olli. Das kriegen wir gar nicht realisiert. Ich wüsste auch gar nicht, welcher Sender da Bock hätte drauf, das zu machen. Vielleicht ProSieben. Braucht ProSieben gerade noch Leute? Nee, die haben ja genug. Ne? Joko und Klaas reicht ja.
Nee, die brauchen noch Nachschub. Die warten auf dich, Jan, bis du endlich mal vom politischen, bissigen Fernsehkabarett wegkommst und dann recht in die Unterhaltungsbranche gehst. Mal wieder ein bisschen leichte Gags, nicht jeder zweite AfD, nicht Nazis, das ganze Zeug weg und einfach mal wieder ein paar schöne Untenrum-Witze und als großer, guck mal, jetzt bist du in der Blüte deiner Zeit, bevor du 40 bist, hast du eine Samstagabendshow auf ProSieben. Das ist meine Prophezeiung heute.
Ich weiß nicht, ob ich das wirklich möchte. Ich würd mal ganz kurz auf unsere Playlist einen Song machen, bevor wir die großen fünf machen, eine kleine Unterbrechung. Einfach Under Pressure, Bowie, Freddie Mercury, Einfach nur so. Ich habe Nachts im Museum gesehen letztens, den Film mit Robin Williams, Ben Stiller, und da ist auch der Darsteller, der am Ende spielt die Mumie, den Pharao im ersten Teil, der Typ, der jetzt, der bei Mr. Robot und demnächst auch Freddie Mercury spielt, spielt die Mumie in Nachts im Museum. Deswegen kam ich da jetzt gerade drauf. David Bowie, Under Pressure, Freddie Mercury und Queen mit diesem Song auf der Playlist.
Sehr gut, dann packe ich auch noch schnell einen Song auf die Playlist, und zwar, den habe ich schon raufgepackt. Ach, was packen wir denn jetzt mal rauf? Es gibt wahnsinnig, was ist eigentlich mal Anthony and the Johnsons? Habe ich, glaube ich, immer noch nicht, obwohl das ist so traurig. Im Sommer wollen wir Party-Mocke haben, wir wollen Party, Party, Party. Lass mal überlegen, ob ich noch einen geilen Party-Track für im Sommer habe gerade, wo die Party-Crowd im Sommer. Weißt du eigentlich, dass ich mit meiner Band auf der Fusion spiele? Da kam eine Anfrage rein, das spielen wir nach dem Kosmonauten-Festival, glaube ich, auf der Fusion, glaube ich, dem größten Elektro-Festival in Deutschland. Ich mit meiner Indie-Rock-Mucke. Bin ich mal gespannt, wie das kollidiert und wie das ankommt. Warst du schon mal auf der Fusion?
Jeden Sommer bin ich auf der Fusion. Klar, ich bin ein Elektro-Mucke-Typ. Überhaupt Festivals, damit kriegst du mich. Damit eroberst du mein Herz, ehrlich.
Ich war noch nie auf der Fusion. Ich war mal auf der WUF. Das ist sowas ähnliches, eine Goa-Party vor über 10 Jahren. Auf der Fusion war ich noch nie. Und dann bin ich mal gespannt, wie das kollidiert, ob das irgendwie gut ankommt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, auf der Fusion Konzert zu spielen, um mal zu sehen, ob da überhaupt Leute kommen, weil nebenan liegt wahrscheinlich DJ Hell oder so auf und irgendwelche derben angesagten Freaks. Und dann komme ich da mit der Holzgitarre. Keine Ahnung, ob die Leute drauf
abfischen. Wo bist du denn? Im Podcast-Zelt oder wo bist du auf der Fusion?
Nee, ich bin im Indie-Rock-Zelt. Keine Ahnung. Auf alle Fälle bin ich dabei.
Das ist das kleine Zelt neben dem Podcast-Zelt. Auf YouTube ist das Indie-Rock-Zelt.
Ja, ich bin auf dem Indie-Rock-Zelt. Ey, ich wünsche mir von einer Band namens St. Michael Front. Der Sänger ist ein alter Kumpel, mein alter Mitbewohner Sascha Schäfke. Der hat jetzt eine Band und die heißen St. Michael Front. Und wir hören mal den Song Lucky Prince. Erste Platte ist jetzt gerade rausgekommen, hatten vorher 2 EPs gemacht. Der Typ konnte schon immer so wahnsinnig gut singen. Ich wünsche ihm viel Glück mit seiner neuen Band und bin wirklich überzeugt von der Platte End of Our... Ich kann es nicht aussprechen. Lucky Prince jedenfalls. Den Song hören wir uns mal an. Und dann sind wir hier gleich wieder mit den großen 5 Tageszeiten. Das ist was, was euch alle interessiert. Also bleibt dran hier bei eurem Lieblingspodcast auf Spotify.
Es ist schon einige Zeit her, dass wir etwas von Jenny Elvers gehört haben. Doch nun meldet sich die Schauspielerin umso lauter zurück.
Hey, hier ist Jenny Elvers. Ich bin zurück und ich hab Bock auf euch.
Dann holt sie nochmal richtig aus.
Für mich gibt's in Deutschland nur einen Podcast, der richtig real ist. Fest und Flauschig.
Hey, yes. Fest und Flauschig. Hier sind wir wieder.
Ich hab grad, Sue hat interveniert. Die hat gesagt, es klang gerade so werblich mit Lego. Ich hab nichts, weder Werbe, noch finde ich, sollte man Lego kaufen, wenn man es nicht haben möchte. Ich finde das, was soll ich denn sonst sagen? Soll ich jetzt Bausteine
Lego
sagen?
War eine Idee von Hitler. Das ist eine Idee von Hitler. Wirklich. Echt jetzt, um mal ganz kurz hier wieder den Ball flach zu halten. Ja, wir wollen ja nicht irgendwie, dass ihr denkt, wir machen Werbung. Lego war, bevor ihr jetzt in Lego-Laden geht, denkt immer dran. Lego war eine Idee von Goebbels, Hitler und Göring. Die drei saßen früher oft zusammen und haben eigentlich, Lego wurde damals hergestellt, um das Dritte Reich für die drei schon mal sinnbildlich in so kleinen Funktionen. Und daraus ist Lego entstanden. Denkt da mal
drüber. Um die Feinde abzulenken, weil die Feinde haben große Bausätze gebaut und dann konnten sie sich nicht, nämlich nicht an der Vernichtung des Deutschen Reiches beteiligen, weil die komplizierte Bausätze von bauen sollten. Und die haben die Dänen angestiftet, dann so zu tun, als wären sie das gewesen. So. Und Playmobil ist außerdem viel cooler, weil das ist deutsch!
Playmobil! Nee.
Playmobil ist deutsch! Doch! Doch, doch, doch! Playmobil ist deutsch! Hans-Herbert Plemo hat das gegründet! Plemo Hans! Plemo! Hans Plemo! Der hat das gegründet! Hans-Ernst Plemo! Der hat Playmobil gegründet und der Umlaut in den kleinen Köpfen von den Playmobil-Figuren hat der das Bernsteinzimmer aus St. Petersburg rausgeholt. Wenn du die Haare abmachst, da ist da drunter, kannst du ein bisschen Bobel reintun, guckst. Das Bernsteinzimmer in kleinen Dosen, mit der Laubsäge hat er das zersägt und im Playmobil Figuren unter den Haaren rausgeholt beim Rossen und mühselig in Nürnberg wieder aufgebaut. Im Hobbykeller.
Hermann Göring hat seine Zierenkarte.
Hans Ernst Plemo, der war bei der SS. Plemo SS. Sondergruppe.
Die Lego SS, das hat damals auch, hat Hitler nämlich auch gemacht. Lego und Playmobil, beides, also die Playmobil ist von Mussolini, aber Lego ist von Hitler.
Nee.
Doch folgendermaßen, Playmo die haben aufgebaut und Lego war zur Ablenkung für den Feind, weil die so kleine Steine haben mit ihren großen Fingern. Hatte der Ivan und der Tommy und die Amis haben dann mit ihren kleinen, mit den dicken Wurstfingern die Steine nicht aufeinander bekommen. Und dann kurz vor Kriegsende, um den Feind vollends zu verwirren, hat der Führer noch Duplo auf den Markt geworfen und die Steine... Da passte nichts mehr links und rechts, da passte gar nichts mehr aufeinander. Und währenddessen gibt das Plemo-Bataillon, der Plemo-SS, hat dann im Ausland in den kleinen Köpfen von den Plemo-Figuren Diebesgut ins Reich geschmuggelt. So war das! Habe ich gelesen auf Kompakt!
Ich denke, wir haben es gut eingefangen.
Danke.
Ja, ich finde das sehr gut.
Mir sind gerade mehrere Popel aus der Nase rausgefallen. Ich weiß, muss ich mal kurz einmal aufsammeln mit so einer Kinderschippe.
Ja, mach mal ganz kurz. So, dann kann ich ganz kurz.
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Die großen fünf Tageszeiten, die uns immer noch viel bedeuten, damit ihr uns persönlicher kennenlernt, machen Jan und ich heute die großen fünf. Lego, das Lego-Problem ist eingefangen. Jetzt geht es um die, schnell weitermachen. Meine Uhrzeit, also die für mich immer noch prägt, ist 16 Uhr. Das ist eine majestätische Tageszeit, die auch bei mir auf Platz 5 ist, die 16 Uhr. Weil das ist erstmal, Kuchen ist vorbei. Nach 16 Uhr gibt es bei mir keinen Kuchen mehr, weil 18:30 Uhr gibt es Abendbrot. Aber Kuchen muss spätestens um 14:30 gegessen sein, 15:30. Um 16 Uhr beginnt nochmal die Zeit, 2 Stunden, bis es so losgeht, bis die Eltern von der Arbeit kommen. 16 Uhr ist für mich eine magische Zeit.
Ich fange an mit 20:15 auf Platz 5.
Eine ist Zeit, viel früher bei mir, ist viel später bei mir. Das ist die Tagesschauzeit, ja.
Ja, hat früher eine große Bedeutung gehabt. Mittlerweile, wir stellen auch deswegen, weil die Zeit immer noch so eine Fernsehbedeutung hat. Übrigens nur in Deutschland. In anderen Ländern ist das immer volle Uhrzeit, 20 Uhr. Sat.1 hat das mal legendär Ende der 90er Jahre versucht, 20 Uhr einzuführen als Startzeit für Filme. Hat nicht funktioniert, weil die Deutschen konditioniert sind auf erst die Tagesschau gucken. Um 20:15 Uhr geht es erst los. Auf allen Sendern ist es inzwischen so. Ist bei mir aber auf Platz 5, weil es keine wirkliche Rolle mehr spielt, außer so aus sentimentalen Gründen.
Das ist richtig. Auf Platz 4 ist bei mir Mitternacht. Mitternacht ist immer die Zeit, wo man entweder im Bett liegt oder weiß, es wird eine lange Nacht. Wenn ich um Mitternacht noch wach bin, dann bin ich meistens auch um 2:30 Uhr noch wach. Ab Mitternacht schläft alles. Ich fange an, einen kreativen Prozess. Die Welt fängt an zu schlafen. Und ich finde die Ruhe, die ich den ganzen Tag gesucht habe, wenn ich dann zu Hause bin und alles schläft. Mitternacht ist für mich auf Platz 4. Was für eine geile Rubrik das ist. Okay.
Auf Platz 4 bei mir ist die Uhrzeit 9:30 Uhr. Das ist quasi eigentlich das Umgekehrte von dir. Wenn ich um 9:30 Uhr immer noch im Bett liege, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich nochmal den zweiten Deep Dive in die REM-Phase mache. Dass ich dann um 9:30 Uhr, wenn ich da nicht raus bin, dann kann es sein, dass ich bis um 1 durchschlafe. Das sind diese kleinen frivolen Morgende, wo wirklich die ganze Familie ist ausgeflogen, betreut von anderen Betreuungspersonen, aufgepatchworked, überall verteilt. Fadi liegt in seiner Pilotenbumsbude, schön unterm Dach im Mehrfamilienhaus. Das Wasserbett gluckert so ganz entspannt und ich denke mir um 9:30 Uhr, komm, was soll der Scheiß? Jetzt schläfst du einfach nochmal durch bis um 1 und dann wache ich auf mit einem riesigen Hunger und dann ist das Problem, man weiß nicht, kann man jetzt noch frühstücken, sollte man jetzt Mittagessen? Meistens denkt man so, nee, Mittagessen kann ich noch nicht, Frühstück will ich aber nicht. Und dafür hat der liebe Gott dann Brunch erfunden. Dann gehe ich in so ein teures Luxushotel am Rhein und ziehe mir so einen richtig geilen Business Brunch rein, wo man Lachs essen kann, aber noch Cornflakes, aber auch noch schon Bratkartoffeln. So.
Ja, aber das finde ich gerade nicht mehr gut. Ich bin kein Freund mehr. Ich finde, Brunch ist überbewertet, weil Brunch, da gibt es so viele deftige Sachen auch zwischendurch schon und so. Ich bin eigentlich Frühstück oder Mittagessen, beides so gemischt. Ich bin auch kein Buffet-Typ mehr. Es gibt hier um die Ecke so einen Asiaten in Spandau, wo ich öfter mal hingehe. Fahre ich so 20 Minuten, bin ich in Spandau, bin bei so einem Asiaten und dort gibt es eine riesige All-You-Can-Eat-Platte mit wirklich, die haben sogar Currywurst und Pizza auf ihrer asiatischen Karte, also im Buffet-Bereich, wo ich dann auch denke, das ist alles viel zu viel. Nee, ich möchte fokussiert nur noch ein Gericht essen. Ich möchte mein Essen auch säuberlich getrennt haben. Ich möchte eine Beilage, ich möchte eine Hauptbeilage, also eine Gemüsebeilage, dann noch eine so eine Pommes-Reisbeilage und ein Hauptgericht. Das ist das, was ich will. Schön, also ich brauche das nicht mehr. Diese Völlerei, das ist fast so viel. Das ist auch so Völlerei. Im Alter lässt das alles nach. Man wird übersichtlicher, man fängt an, sich nach Uhrzeiten zu richten. Deswegen, Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme, weil du das ja gerade gesagt hast. Bei mir auf Platz, welche Zeit, welcher Platz
drei,
war das bei dir?
Platz 3 kommt jetzt. Das war Platz 4, jetzt kommt Platz 3.
Platz 3 ist bei mir ganz eindeutig 12 Uhr. 12 Uhr ist auch so eine Zeit, wenn man um 12 Uhr aufwacht oder jetzt gerade den Tag beginnt, dann weiß man ganz einfach, man hat schon sehr viel geschafft. Die anderen waren schon viel unterwegs, viele Anrufe auf dem Handy verpasst und du kannst den Tag eigentlich entspannt beginnen, weil das kannst du alles gar nicht mehr einholen. Wenn ich um 12 aufwache, heißt das, es wird ein Schlendrian-Tag. 12 Uhr ist bei mir auf Platz 3 auch eine tolle Zeit, finde ich.
Bei mir auf Platz 3 ist 8 Uhr morgens. Wenn ich um 8 Uhr angezogen, geduscht und mit Kaffee versorgt bin, dann beginnt meistens ein relativ produktiver Tag. Das ist die Zeit, wo alle kleineren Menschen aus dem privaten Umfeld einem nicht mehr auf die Säcke gehen, weil die dann einfach wegverklappt sind und man dann schön anfangen kann, seinen Tag zu strukturieren. Wenn ich, also das Gegenteil eigentlich von 9.30 Uhr, wenn ich um 8 Uhr aufgestanden, fit, geduscht und mit Kaffee versorgt bin, bin ich eigentlich leistungsfähig bis um 16 Uhr, beziehungsweise also Zwischenhalt bei den Mittags- und Nachmittagsstationen zum Essen aufnehmen, bin ich leistungsfähig eigentlich bis um 20 Uhr. Ich kann auch manchmal bis 22 Uhr durcharbeiten an so Sendungstagen oder sowas. Wenn ich um 8 Uhr raus bin, um 8 Uhr aus der Wohnung raus bin, aus dem Haus bin und schon auf der Autobahn, dann wird das ein produktiver Tag. Mag ich deswegen ganz gerne und das ist tatsächlich auch erst seit einigen Jahren so, dass ich morgens manchmal ganz gerne früh aufstehe. Früher habe ich gar nicht die ganzen 20er wirklich durchgeschlafen mit so frivolen Uhrzeiten, 14, 15 Uhr, nicht aus dem Bett gekommen und so. Aber das ist, hat sich so ein bisschen geändert und manchmal habe ich das jetzt echt ganz gerne, auch morgens zum Beispiel noch frühstücken zu gehen. Nochmal irgendwo in so ein Café und mir schön mit irgendwie einem iPad und dann Zeitung lesen und so. Mache ich ganz gerne.
Ah, Zeitung lesen auf dem iPad machst du noch. Ne? Ich lese echt immer noch Zeitung in der Zeitung. Ich finde es immer noch da. Guck mal, das sind die Jahre, die uns trennen.
Hast du, ganz kurz mal, ganz kurzer Exkurs in Zeitungsgrößen, liest du manchmal die Zeit, die Wochenzeitung Die Zeit oder ist die zu scheiße und zu groß?
Die lese ich aber nur zu Hause, die nehme ich nicht mit. Ich wollte mir ein Abo holen, ich lese Die Zeit gerne und ich finde die FAZ auch ganz gut, die lese ich gerne. Die habe ich aber kein Abo, weil da kein Kreuzworträtsel drin ist und nichts. Da frage ich mich bei so einer großen Zeitung wie die FAZ, warum kriegt man das da nicht mehr hin, ein gescheites Kreuzworträtsel reinzumachen? Auch so für Typen wie mich, die gerne mal die FAZ lesen, aber da kein Rätsel drin haben, finde ich wahnsinnig. Ja, das sind so Zeitungen. Ich kaufe mir tatsächlich also meistens, wenn ich morgens nochmal ins Café gehe, die Mopo aus Handgröße und weil ich dann auch immer so ein bisschen lächeln muss drüber. Weißt du eigentlich, das wollte ich mal kurz fragen, wie der aktuelle Bürgermeister aus Hamburg heißt?
Ströven Nöxewe?
Tschetschner.
Ach, hör doch auf, ist doch Quatsch. Stimmt doch nicht.
Tschetschner oder Tschetschner heißt der, kein Witz. Nicht
Nora Tschetschner.
Peter Tschetschner ist der aktuelle Bürgermeister seit April und ich habe davon noch nichts mitbekommen. Und ich glaube, ich weiß, warum ich davon noch nichts mitbekommen habe. Der ist gebürtiger Bremer. Und das ist doch, jetzt checkt mal Folgendes, der HSV ist abgestiegen. Ich als gebürtiger Hamburger muss das sagen. Mit Stillschweigen haben die Hamburger hingenommen, dass also die Elbphilharmonie auf Rücken der Steuerzahler gebaut wurde, über Jahre hinweg, ein Millionengrab. Jetzt haben sie alle, sind sofort stolz drauf, keiner kritisiert das mehr. Der HSV ist abgestiegen und der Bürgermeister in Hamburg ist ein Bremer. Das klingt doch nach einer Not, also es klingt doch wirklich wie nach einer Notrettungsaktion für Hamburg tatsächlich.
Und vielleicht weißt du es vielleicht nicht, weil du so eine Bremen-Blindheit hast. Ich habe zum Beispiel Blumen-Blindheit, ich sehe nie Blumen. Wenn irgendeiner in der Redaktion mal Blumen mitbringt oder das steht dir auf dem Tisch, ich sehe die einfach nicht. Und du kannst als Hamburger, kannst du Bremer nicht sehen. Wie Farbenblindheit, nur mit quasi anderen Leuten aus anderen Städten. Bremen-Blindheit.
Das ist bei mir ja nicht so. Ich bin ja dadurch, dass ich weggezogen bin aus Hamburg vor vielen Jahren, in kosmopolitischer Weltbürger geworden, ja, der sich auch umschaut und der sich. Ich bin eigentlich auf der ganzen Welt zu Hause. Du kannst mich in Lego Store absetzen. Du kannst mich in Feuerland absetzen. Ich finde innerhalb von 10 Minuten Freunde. Ich bin jemand, der auf der ganzen Welt zu Hause ist. Also ich kann rumreisen. Ich brauche noch nicht mal einen Rucksack, um die Leute wissen, der ist hoffnungslos, da braucht Hilfe. Mich kannst du überall absetzen. Einer kümmert sich um mich. Aber jetzt pass auf. Der Hamburger an sich ist natürlich auch ein hanseatisches Urgestein, der sich ungerne was sagen lässt. Und ich habe auch schon hier in der Sendung öfter mal kritische Stimmen, also kritische Nachrichten bekommen von Hamburger, die meinen, ey, als Hamburger redest du auch manchmal ganz schlecht über Hamburg und du musst dich hier auch gar nicht mehr blicken lassen. Dabei ist irgend so ein Typ, ich sage euch mal eins, liebe Freunde, wenn du in Pinneberg groß geworden bist und du denkst, du bist ein Hamburger und fährst mit dem Navi noch durch die Schanze, dann bist du kein Hamburger. Du kannst mich in Rahlstedt absetzen, in Farmen und sonst was. Ich bin da groß geworden. Ich kenne die Geheimstraßen. Ich bin mehr mehr Hamburger und deswegen habe ich halt einen kritischen Blick als irgendein Typ, der, ja, ganz ehrlich, als irgendein Ficker, der sich aufregt und irgendwie, bis er an 39 war, in Ahrensburg gewohnt hat und dann irgendwie in die Schanze oder nach Altona zieht und nach einem Jahr anfängt, so hamburgerisch zu schnacken, obwohl jeder weiß, in Ahrensburg redet man sich nicht so. Also diese ganzen Typen, die sich dann aufregen. Nee, der Hamburger braucht Hilfe. Und das sage ich jetzt mit ganz ehrlich, der Hamburger, damals hier in den 60ern, als die große Überflutung war, wer hat den Hamburgern geholfen? Die Bundeswehr. Der Hamburger an sich, ne, der wäre wie so ein Strauß, Kopf in Wasser und wäre ertrunken. Hätte Helmut Schmidt nicht gesagt, das schaffen wir nicht mehr. Ne? Und hätte nicht die Bundeswehr geholt. Und genauso ist es so. Jetzt kommt der Bremer und sagt sich, weißt du was, das müssen wir jetzt nicht an die große Glocke hängen. Ich komme jetzt mal nach Hamburg und baue die Stadt wieder auf. Das ist so.
Und den Verein schieben wir mal so ganz gerne an. Ganz unauffällig. Ohne, dass der Hamburger denkt, dass es an ihm liegt. Einfach so pädagogisch den Verein nach oben schieben, die Stadt so ein bisschen aufbauen und danach wieder zurück nach Bremen, Füße hoch auf die Veranda und schön den Babbeler lutschen oder sowas.
Peter Tschetschner, der Bürgermeister, ich erzähle dir mal was. Ich habe ein bisschen nämlich Insider-Information. Peter Tschetschner, der neue Bürgermeister, ist nicht nur Bremer, der hat auch ein drittes Ei. Der hat nämlich einen Ersatzhoden. Das ist nämlich so ein Urgestein, so ein Typ, wenn man dem die zwischen die Beine schießt, hat er immer noch einen Hodensack auf dem Rücken hängen, damit er sich fortpflanzen kann, weil die Bremer, die haben so eine andere, das ist ein besonderer Typ, C sind die Bremer, der war bei der Fremdenlegion, der kann ein halbes Jahr unter Wasser leben, ohne einmal aufzutauchen, das ist ein MacGyver-Typ, der hat extreme Tricks drauf und deswegen alle Leute, die jetzt Hamburg so ein bisschen belächeln und denken, ha, zweite Liga, wir haben Peter Tschetschner, das ist ein Bremer, der hat einen dritten Hoden auf dem Rücken, der kann ein halbes Jahr unter Wasser leben, war bei der Fremdenlegion und kann gleichzeitig drei Frauen befruchten. Und deswegen ist Hamburg nicht, und ich sage jetzt nicht die Straßenbande 187, nicht Jizzes, nicht Bones und auch nicht hier Udo Lindenberg, all die geilen Typen, die in Hamburg irgendwie die Fahne schwingen. Peter Tschetschner wird das Ding wieder rumreißen. Der wird A, Hamburg wieder an die Macht führen, politisch. Der wird das zu einer Weltstadt machen und den HSV auch gleichzeitig noch wieder in die erste Liga führen. Und zwar nächstes Jahr wird das alles passieren. Nächstes Jahr wird Hamburg renoviert.
Ich muss leider ganz kurz dir an dieser Stelle, das ist jetzt nämlich die Uhrzeit, an der ich dir das jetzt schicke, ist variabel. Das ist mein Platz 3XXX. Diese Uhrzeit, die wir jetzt gerade haben, da kommt schon die Polizei, weil die weiß, was ich jetzt dir gleich schicke. Ich möchte dir, dass du das einmal gemeinsam, ich schicke es jetzt hier bei, Achtung, ich finde es eh immer ganz toll. Ich finde es immer ganz toll, dass ab und zu bei dir mal so ein E-Mail-Geräusch kommt, dass wir teilhaben können an den Geräuschen in deinem Handy. Was ich dir gerade geschickt habe, kannst du das bitte mal anmachen? Einfach mal auf Play drücken. In unserer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe. Nicht verraten, was es ist. Siehst du das Video, was ich dir geschickt habe?
Oh ja, sehe ich.
Hast du schon gesehen?
Gerade.
Schon gesehen?
Nee, habe ich noch nicht.
Guck mal bitte rein. Guck mal, auch aus Hamburg. Der Ton, also folgende Situation, die Terrasse eines Schwimmbads in Hamburg. Das Wetter ist schön, Jizzes betritt die Bühne. Genau, er hat ein Bier in der Hand und er darf das Bier nicht auf der Terrasse trinken. Ich glaube, ein Gast, der gleichzeitig auch serviert, weist ihn darauf hin.
Wir dürfen mit dem Glas hier nicht rausgehen.
Ey, Digga, willst du mich krass verarschen oder was?
Ja,
wer geht wo raus?
Du darfst mit dem Glas.
Wer geht wo raus? Ich sitze doch hier.
Lass ihn. Ja, deswegen sag ich
ja. Ey, was sagst du mir? Was sagst du mir?
Ich sage dir, mit dem
Glas. Ey, wo war ich denn gerade? Ich war hier vorne, du Schwuchtel.
Lass es bitte.
Wo war ich denn gerade? Wo? Wo?
Sie hat gerade gesagt,
wo war ich denn gerade? War ich draußen oder war ich drinnen? Trotzdem.
Wahnsinnig angenehmer Typ. Super entspannt.
Der kann überhaupt gar keinen Sinn. Ihr seid alles Pfosten. In meinen Augen seid ihr Pfosten.
An seinen Augen
sind alles Pfosten. Du brauchst mit mir nicht reden. Oder willst
super
du mit mir
angenehm.
Reden? Willst du mit mir reden? Komm, wir reden. Komm, wir reden. Komm raus, wir reden. Hä? Nimm mal deine Brille ab, wir reden.
Oh,
komm, nimm mal deine Brille ab und wir reden, Digga.
Entspann dich
jetzt. Du bist eine kleine Fotze für mich. In meinen Augen bist du eine Fotze.
Entspann dich.
Du bist eine Fotze. Entspann dich selber, du kleine Hunger.
Lass mich nicht entspannen und entspann du dich selbst auch.
Halt deine Presse, du kleine
Hunger. Selber.
Hey, du hast mir nicht zu.
Seid ihr noch da?
Ich bin noch da, ja. Ist das nicht ein schönes Kabinettstückchen? Das ist. Ich würde von Jizzes gerne in der Stimmung auch mal eine Meinung zum Thema definiert wie ein Auschwitz-Insasse hören oder vielleicht zu der ganzen Kollegah-Geschichte, ob der da vielleicht noch einen Beitrag zu hat. Würde mich wahnsinnig interessieren.
Super, das ist ja die Scheiße. Oder? Super angenehmer Typ. Ich meine, der ist gerade der erfolgreichste Hip-Hop-Star mit. Die Kids lieben ihn dafür, dass er so kultig ist und dass er so asozial ist und dass er so dünne Nerven hat und sofort jemanden in die Fresse hauen will und die Brille wegschlägt, weil er irgendwie mit dem Bier Weinglas irgendwo auf der Terrasse ist, wo er nicht hingehört. Das Problem ist, es bringt gerade alles nichts. Das sind so die Typen, die, wir sind die Uncoolen, wenn wir uns darüber lustig machen. Dabei ist es nun mal so, dass der Typ einfach ein derber Assi ist. Das ist so. Und das finden die Leute cool, weil die Leute, die den cool finden, sind meistens keine Assis, kommen aus gutem Hause und wünschen sich einmal genauso durchzudrehen am Schwimmbad wie er. Ich meine, ich glaube, der ist Millionär, der ist auf Platz 1 aktuell bei den Charts und führt trotzdem kein gutes Leben. Das ist so, ja. Wenn du ein gutes Leben führst, dann haust du niemandem die Brille vom Kopf, dann schreist du niemanden an und sagst, ihr seid alle Fotzen und sagst das alles und bist dann irgendwie so ein Akrospasti. Deswegen ist es eigentlich er zeigt eigentlich wirklich, dass Erfolg nicht glücklich macht. Weil ich glaube nicht, dass der glücklich ist. Um das immer jetzt ganz so leicht pädagogisch zu beurteilen. Der Typ ist mega, wahrscheinlich auch viel Drogen im Spiel. Sag ich jetzt einfach mal so.
Auf Platz 2, deiner Lieblings Uhrzeit
des 18:40 Tages. 18:40 wegen Lindenstraße. Immer noch sonntags. Ich gucke die Lindenstraße seit Jahren nicht mehr, sondern jetzt, ich gucke ein paar der alten Folgen auf den Rechner gerade, aber wenn ich sonntags auf die Uhr gucke und es ist 18:30, denke ich, oh, in 10 Minuten geht Lindenstraße los und ich gucke sie trotzdem nicht. 18:40 ist die Lindenstraßenzeit, die sich mein Gehirn gebrannt hat. So wie bei Jizzes sich die letzte Ecstasy, hat sich bei mir die letzte Lindenstraße-Folge ins Gehirn gebrannt.
Bei mir auf Platz 2 ist 13 Uhr. 13 Uhr Essen
tolle
strukturiert.
Zeit.
Ja, 13 Uhr Essen strukturiert mein Leben. 12 Uhr finde ich immer, denke ich, Altenheim beim Zivildienst habe ich immer, wenn ich da irgendwie die Leute gefahren habe, haben die immer um 12 Uhr Mittagessen bekommen. Deswegen, ich bin ein Rebell, ich esse um 13 Uhr. Ich bin der Campino unter den Mittagessern. Ich bin einfach, nicht 12 Uhr, nicht 14 Uhr, das ist mir zu lazy. 13 Uhr. 14 Uhr ist mir zu nah an 15 Uhr dran. Da kriege ich auch so eine leichte Kaffeenervosität. Weil da weiß ich, wenn ich 14 Uhr Mittag esse, dann ist, wenn Kuchen auf dem Tisch steht, der kommt meistens um 15 Uhr, 15 Uhr 15, aber auch schon spätestens. Da kann man nicht
spätestens.
Und das Gute, die Kombination aus dem Mittagessen um 13 Uhr und einem schönen, leckeren Stück Kuchen, aber dann so um 15.30 Uhr oder 15.15 Uhr, ist, dass das eigentlich, man braucht keinen Nachtisch, vielleicht einen kleinen Nachtisch. Der richtige Nachtisch kommt dann mit einem guten, leckeren Kaffee so um 15 Uhr in Kuchenform dazu. Und 13 Uhr immer gerne leckeres Mittagessen. Ich bin ja in letzter Zeit so ramenmäßig unterwegs, japanische Nudelsuppen.
Ja, stimmt.
Hab im Rheinland eigentlich alle Hotspots abgeklappert und ich habe einige gute rausgefunden, die ich aber nicht in der Sendung verrate, um die mir nicht kaputt zu machen. Und da bin ich, also bei schönem Wetter, schön irgendwie mit einem Porsche, Verdeck runter und dann 13 Uhr zum Ramen essen, mich irgendwo hinsetzen, auch wieder Zeitung lesen dabei. Wichtig, 13 Uhr, gute Essenszeit.
13
Uhr,
eine sehr gute Zeit. So, jetzt kommen wir zu Platz 1, Jan. 13 Uhr ist übrigens auch meine Mittagsessenszeit. 12:30, 13 Uhr, spätestens 13 Uhr. Platz 1, vielleicht haben wir die gleiche Uhrzeit. Wollen wir sie synchron sagen,
unseren
Platz 1? Pass auf, ich mache erst kurz den Jingle noch.
Ja.
Noch den Jingle
noch.
Okay.
Warte. Bin ich auch gespannt.
Uhrzeit ist 1, 2, 3, 5:30
19 Uhr bei mir. Wieso ist bei dir 5:30 Nachmittag oder was?
Nee, morgens. Ich erkläre dir eine Sache. Ich glaube tatsächlich, wenn dein Leben so strukturiert ist, im Alter ab 40 Jahren und du stehst um 5:30 Uhr auf, machst dir deinen Kaffee, Familie schläft noch, deine junge Geliebte schläft noch, egal wer auch immer an deiner Seite ist oder du alleine bist auch, wenn du um 5:30 Uhr aufstehst, dir einen Kaffee machst und noch es schaffst, dich vor 6 Uhr an den Schreibtisch zu setzen, oder irgendwo hin, wo du arbeiten willst und deine ersten Sachen schreibst, dann ist dein Kopf, und das ist nun mal wirklich wahr, ich, der gerne lange schläft, muss es trotzdem sagen, 5:30 Uhr, wenn Leute sagen, ja, ich stehe seit Jahren um 5:30 Uhr auf und nicht, weil ich das muss aus beruflichen Gründen, sondern weil ich es will, dann heißt es, die Person, he's got his shit together oder she's got her shit together. Es ist wirklich so, wenn du es schaffst, 5:30 Uhr aufzustehen, abends früh ins Bett, ich glaube, das ist der Lebensstil der Champions und das glaube ich, obwohl ich diesen Lebensstil nicht führe. Wer um 5:30 Uhr aufsteht und auch Nick Cave zum Beispiel, der düster Mann, von dem man denkt, er lebt ein wildes Rock'n'Roll-Leben. Er geht wie ein Büromann morgens ins Büro und fängt an, Texte zu schreiben. 5:30 Uhr ist die Zeit der Champions. Das ist, meine ich ganz ehrlich, 5:30 Uhr aufstehen und dann auch noch Bock haben, aufzustehen, was zu schreiben und um 7 Uhr, wenn die Kinder aufwachen, dann schon zu sagen, ich habe schon ein Stündchen gearbeitet, die in die Schule bringen oder wenn du Kinder hast oder was auch immer und dann weiterarbeiten, das ist die Königsdisziplin. Dann bist du ein geiler Ficker und hast eine absolute Berechtigung auf diesem Erdball.
Bei mir okay. auf Platz 1 ist die Uhrzeit 19 Uhr. Es ist für mich die Uhrzeit, wo ich weiß, es ist alles, also an normalen Arbeitstagen, wenn ich jetzt nicht hardcore viel arbeite, ist alles erledigt. Und der alte Satz von Harald Junke, keine Termine und leicht einsitzen, das beginnt dann. 19 Uhr ja. sind alle verklappt, alle sind da, wo sie am besten nicht mehr rauskommen. Man kann sich schön irgendwie ein schönes Radler aus dem Kühlschrank holen oder sich nochmal irgendwie einen heißen Kakao machen im Winter. Ein Buch, übrigens zwei Bücher, die Alexander von Humboldt-Biografie habe ich mir geholt für den Sommer, will ich lesen. Mhm. Habe ich jetzt einen Tipp bekommen von einem Freund, sehr dick, habe ich mich erschrocken, als das Buch ankam. Ich habe es bei so einem ganz netten, süßen, kleinen Buchladen, der bei Amazon.de dann einen eigenen Shop jetzt aufgemacht hat, bestellt. Also eine Mischung aus beiden. So einen kleinen, süßen Buchladen, der nicht pleite gehen soll. Der hat aber einen Online-Store, der bei Amazon verkauft. Alexander von Humboldt-Biografie und die Fritz-Bauer-Biografie.
Hast du den Film gesehen, den Fritz-Bauer-Film eigentlich?
Ja, habe ich schon vor langer Zeit gesehen und habe auch vorher schon eine Doku über ihn gesehen. Und auch diese ganzen Gesprächssendungen, die man bei YouTube findet. Fritz Bauer, wahnsinnig spannender Typ. Ist auch, habe ich zwei Samples reingemischt in diesen Recht-Kommt-Song von letztem Jahr, den Hip-Hop-Song. Mhm. Oder diesem Jahr, Anfang des Jahres. Das ist ein großer Mensch, sollte man sich mehr mit beschäftigen. Also 19 Uhr ist die Zeit, wo alles vorbei ist und wo die Erwachsenenzeit beginnt. Und das finde ich irgendwie, ist das eine schöne Zeit. Und die wird auch manchmal ausgedehnt, die Erwachsenenzeit, je nachdem, was ich am nächsten Tag mache, bis 3 Uhr, 4 Uhr nachts oder so.
Genau, und um 19 Uhr können die Kinder einfach ins Bett, egal ob sie 6 sind oder 16.
Ja, finde ich auch wirklich.
Solange die Hammelbeine oder an meinem Küchentisch sind, geht das Kind um 19 Uhr ins Bett. Wenn du ausziehst, dann kannst du länger wach bleiben. Aber so lange, bis die Kinder bei mir wohnen, gehen die um 19 Uhr ins Bett. Wirklich.
Ist ja wirklich so.
Das ist sehr gut. Ja, ist auch so. Das waren
die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Ja, das war wieder eine lange Sendung, Jan. Wir haben wieder viel geredet. Hast du eigentlich Unterwerfung gesehen? Die Ulbeck-Verfilmung, hast du die gesehen? Habe ich mir angeguckt.
Nee. Und war gut?
Na, schwierig. Ich mag ja die Bücher, habe ich ja gesagt, sehr gerne. Ich finde, es ist immer sehr schwer, das zu verfilmen. Und warum verfilmen eigentlich immer die deutschen Michel Ulbeck-Bücher? Die haben auch schon, hier Oskar Röhler hat vor Jahren mal Elementarteilchen verfilmt. Eins seiner besten Bücher, aber das ist auch echt irgendwie eine sehr grenzwertige. Ich fand die richtig scheiße, die Verfilmung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es bringt da jetzt alles nichts. Ich fand die richtig scheiße.
Der Neffe von Edgar Selge war der Regisseur des Films. Ich fand
Edgar Selge hat die Hauptrolle gespielt.
Ja, und der Neffe war der Regisseur und auch Drehbuchautor, glaube ich. Und ich fand danach die Diskussion bei Maischberger scheiße, die habe ich mir angeguckt. Es ist wirklich,
die war
keine gute Woche medial. Plasberg am Montag, Maischberger am Mittwoch. Immerhin wir am Sonntag, wir versuchen das wieder glatt zu bügeln, was die Kollegen, wir mit den Händen aufgebaut haben, reißen die mit dem Arsch wieder ein. Wir müssen am Sonntag wieder mit den Händen ran, das wieder aufbauen. So ist es nun mal. So ist nun. Wir sind die Trümmerfrauen des deutschen Mediengeschäfts.
Wir sind
zuverlässig wieder da und wir bleiben stabil. Ist nun mal so. Anders als Jizzes, der wirklich leicht instabil wirkt. Ist kein stabiler Typ. Kann man nicht sagen. Ja. Auch nicht in Hip-Hop-Kategorien. Nicht stabil.
Und weißt du, was die Scheiße ist? Man weiß jetzt schon, in 5 Jahren, wenn er dann im Zug war, der Jizzes, wenn er so lange durchhält und der Bones, dann kommt die große Lebensbeichte. Dann kommt so hart waren wir damals drauf. Dann kommt eine emotionale Platte mit, ich war ein Hurensohn, ich war verloren in dieser Welt. Hey, mein Kind, sei mir nicht böse, dass ich so drauf war. Dann kommt die große Reumütige, aber jetzt erstmal natürlich alles mitnehmen, weil die machen damit viel Geld. Die Leute sagen denen, dass sie die geilsten sind. Und weißt du was, ich finde so ein paar Songs auch richtig geil von denen. Das kommt ja auch noch dazu. Es ist eine Diskrepanz, es ist alles so widersprüchlich. Trotzdem, Jizzes sollte mal vielleicht, ich weiß, harte Jugend, muss man verstehen. Aber weißt du was, wie viele Leute hatten eine harte Jugend, eine scheiß Kindheit und sind trotzdem gute Menschen und hauen niemandem die Brille vom Kopf, wenn sie irgendwie mit der Bierflasche oder mit einem Bierglas im Schwimmbad sind. Ja, Jizzes. Kommt auch, glaube ich, nicht Jizzes. In unsere Sendung.
Jizzes. Meinst du aber, ob in unsere Sendung kommt? Ich glaube nicht.
Nee, die schreiben einfach, wir sind Hurensöhne und kriegen wahnsinnig viel Applaus dafür, weil das dann so radikal ist, wenn man sowas macht.
Ja,
hier sind eure beiden Hurensöhne.
Jeder, wie er will und kann. Jeder, wie er will und kann. Die beiden Hurensöhne sagen auf Wiedersehen bis nächste Woche. Ja. Und es wird eine schöne, entspannte Woche bei mir. Wie sieht es bei dir aus? Entspannt oder?
Super entspannte Woche. Richtig schön. Oh. Fahrrad ist wieder heil. Fahrradfahren, Sommer genießen, viele Bücher lesen und auch versuchen, so ein bisschen das Gleichgewicht zu halten.
Ich muss einen Mantel noch wechseln. Ich muss, an meinem Hinterrad ist der Mantel kaputt.
Hast du eine schöne Sommerjacke? Kein Witz, kleines, leichtes Thema noch mal am Ende. Ich brauche eine schöne Sommerjacke. Wenn irgendeine schöne Influencerin, die Werbeangebote hat, einen Tipp hat, was so ein Typ wie ich, so ein langer, schlaksiger Typ, jetzt nicht mit der geilsten, mit dem geilsten Buddy oder auch nicht mit der geilsten Fresse, was für eine Jacke der im Sommer tragen kann, wenn es doch mal kalt wird, dann freue ich mich über E-Mails. Oder auch über
Instagram-Messages. So eine Jacke mit so einem großen Print drauf von dem Gesicht von Stefanie Giesinger oder Caro Dau, damit man abgelenkt wird von dem anderen Kram, der da in der Jacke drinsteckt.
Oh, ich muss noch eine Gossip-Geschichte erzählen, die auch so schön passt in diese maskuline Welt. Ich habe mit Dirk von Lotz so zufällig neulich SMS geschrieben. Das sage ich jetzt nicht, weil ich ein cooler Typ bin, sondern weil ich habe ihn gefragt, na, was machst denn du das Wochenende? Und er hat gemeint, ich bin auf dem Weg zum Festival. Wir spielen mit der Band, mit Tokotronic auf dem Festival. Und dann meinte ich, spielt ihr Rock am Ring? Und dann hat er zurückgeschrieben, nee, da dürfen wir nicht mehr spielen, wegen zu schwul. Und das passt so schön, finde ich. Das ist einfach nicht mehr die Zeit für Leute, die nicht ganz eindeutig, wenn wir nicht ganz eindeutig alle darauf hinweisen, dass wir hetero sind und keine schwulen, schwachen Ficker, dann ist kaum noch Platz für uns in dieser Gesellschaft. Deswegen Kuss auf die Eichel, Kuss auf die Muschi, euer Jan und euer Olli, eure schwulen Mutterficker. Bis bald.